Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Hallo? Hallo, mein Name ist Olli Schulz. Ich bin einer der beiden Hauptprotagonisten des Podcasts Fest und Flauschig und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Mir zugeschaltet auf der anderen Seite der Erde befindet sich Jan Böhmi Böhmermann.
Ja, halt mal,
heute
ja,
ganz verschlafen.
Ja, halt mal jetzt.
Ganz verschlafen.
Lass mal die Musik bitte einmal aus dem Hintergrund. Hier spricht Jan Böhmermann, ich bin der Zweite und heute ist der Tag, an dem Olli mich mal durchziehen muss. Sonst ist es mal andersrum. Heute musst du mich mal bei der Hand nehmen und ich lasse mich einfach fallen, mach mich ganz schwer und du musst mich über den Bordstein ziehen. Wie so ein Kind, was einen Wutanfall bekommt. Und aber ganz lange jetzt.
Ja, und das mache ich auch, weil du hast heute echt, ich habe das schon mitbekommen, also so schwach hast du dich selten auf der Brust angehört. Aber dazu muss man sagen, ich habe heute die Möglichkeit, mal diesen Podcast anders zu gestalten, wenn Jan so schwach ist. Normalerweise ist Jan ja eindeutig der dominante Part bei uns beiden. Das ist so in jeder Beziehung, bei Männern und Frauen, Männer. Einer ist immer der dominantere. Heute ist Jan so schwach, dass ich mal ein bisschen von meiner Arbeit erzählen möchte. Weil für mich, ja, ganz ehrlich, für mich beginnt der Job nämlich schon 2 Stunden vorher. Und ja, ich wäre auch mal cool, wenn wir mal ernsthaft darüber reden. Wenn Jan noch schläft, dann suche ich die aktuellen Themen des Tages raus. Dann schicke ich ihn erstmal so einen zweiseitigen, dreiseitigen, so mit aktuellen Themen. Da kann er sich dann erstmal aussuchen, was er will. Ich suche die Musik aus, ich mache die Intros. Ich setze mich mit Susanne Wündisch auseinander. Wir telefonieren 2-3 Mal vorher, machen schon so einen Talk, damit die Sendung glatt läuft. Und dann kommt er irgendwann. Dann kommt der große Kolibri hinein, namens Jan Böhmermann. Kommst du rein und sagst, ja, darüber will ich nicht, nee, jetzt machen wir nicht. Podcast-Hund, das geht hier alles nicht. Mit anderen Worten, ich bin gefangen, holt mich hier raus, Leute. Ich bin seit 7, 8 Jahren den Clown von Jan Böhmermann
gefangen. Und zwar in einem Gefängnis aus Geld.
Ich bin in einem Eisgefängnis von Jan Böhmermann eingefroren worden, sitze hier mit meinem Hund und diese Sendung heute, die möchte ich allen Leuten da draußen widmen, denen es genauso geht wie mir, die auch diese kleinen Jobs machen, die morgens schon mit dem Picker auf der Wiese die Scheiße wegmachen oder ähnliches. Leute, weil ich fühle mich euch zugehörig. Die Leute, die jetzt schon am Altglascontainer stehen und gucken, ob da noch Pfandflaschen drin sind oder irgendwas anderes machen. Ich bin eigentlich, nur weil ich im Medienbereich bin, bin ich nicht unbedingt ein Opinion Leader oder irgendwas anderes geworden, sondern ich bin auch nur jemand, der versucht, hier eine gute Sendung zu machen.
Auch gefangen in einer toxischen Beziehung wie jeder andere normale Mensch da draußen auch. Nur genau. Deine ist halt ein Podcast.
Meine ist ein Podcast und es ist wirklich ein überaus dominanter Typ. Ach Jan, es ist auch mal Zeit für mich, dass ich auch mal ein bisschen...
Das finde ich aber gut, dass du mal Real Talk machst, dass du endlich mal die Sachen auf den Tisch legst, die hier wirklich, wo wirklich der Schuh drückt.
Und ich habe auch Bock, mal ein bisschen was Privates zu erzählen, weil du bist immer mit diesem, ja, ich habe da noch ein Haus und jede Woche bist du woanders und die Leute kriegen dich gar nicht. Und bei mir wird mir immer gesagt, ich bin ein nahbarer Typ. Deswegen möchte ich heute auch noch ein paar Sachen sagen. Ich bin vor 7, 8 Jahren bin ich eingestiegen in der Medienbranche, richtig mit Fernsehen und so. Und da habe ich mir ein paar Freunde gesucht. Und das ist jetzt ein krasses Thema gleich am Anfang der Sendung, Jan, aber es ist so hard work, hard play. Wir haben uns einmal im Monat, da habe ich mich mit Medienfreunden verschiedene Leute zum Gangbang verabredet. Es war so eine Sexparty, wir haben Drogen genommen, Gangbang. Jetzt folgendes Problem, Jan, seit 3, 4 Monaten kommen die Frauen nicht mehr zum Gangbang. Aber wir haben uns überlegt, wir machen trotzdem weiter. Wir ziehen das Ding, also die Typen haben, wir haben uns überlegt, kommen wir seit längerem keine Frauen, wir machen das trotzdem, wir ziehen das Ding trotzdem weiter durch. Ja, und das...
Wer kennt das nicht, diese Gruppenveranstaltungen, die nach einer Zeit langsam einschlafen? Beim Gangbang ist natürlich besonders blöd, wenn da eine Gruppe dann keinen Bock mehr drauf hat. Und wo trefft ihr euch dann immer? Seid ihr in Zwanglos?
In Brandenburg, im Swingerclub. In Brandenburg, wir haben uns also, wir bieten dann den ganzen Raum, den ganzen Laden. Und irgendwann hat dann einer der Geschäftsführer gemeint zu mir, ey Olli, da kommen gar keine Frauen mehr bei euch. Ich so, egal.
Weil auf einen Schlag gar keine Frauen mehr?
Nein, es wurde langsam weniger. Es wurde immer weniger und dann zum Schluss ist es jetzt eine reine Männergeschichte geworden. Und ich stelle mir das als eine ganz tolle Geschichte. Eine Doku über einen Swingerclub, ein alt renommierter, und das ist jetzt auch gar nicht, aber im Osten, glaube ich, gibt es auch noch gute Swingerclubs von früher.
Ja.
Vielleicht. Und so ein guter, alter, renommierter Swingerclub, wo jahrelang in den 80ern, 90ern auch so alles cool war. Und irgendwann mit aufkommenden hier Debatten und ob das alles korrekt ist und so, kamen immer weniger Frauen vor. Und irgendwann dieses Gespräch zwischen dem Geschäftsführer und dem Boss, ey Chef, da kommen gar keine Frauen mehr zu uns in den Laden. Also egal, lass weiterlaufen. Das finde ich
einfach. Ja, stell dir mal vor, du hast wirklich eine Gruppe organisiert mit Freunden und dann langsam merkst du, so nach zwei, drei Wochen, nachdem zwei, drei Wochen keiner mehr gekommen ist, keine Frau mehr gekommen ist, dann fällt dir erst auf, dass keiner mehr da ist. Aber wo sind die denn? Wo sind die denn dann?
Auch nach zwei, drei Wochen, ey, war wieder mega gängig, aber ey. Es war gar keine Frau da.
Lass mal nächste Woche abwarten. Vielleicht haben wir uns einfach nur verzählt oder sowas. Eine Woche noch warten. Und dann ist wieder, war wieder eine mega geile Sause. Und dann sag mal, kann das sein, dass diese Woche wieder keine Frau da war? Ja, ich achte nächstes Mal nochmal drauf.
Ja, das ist total, das fehlt auch noch über so einen guten, also nicht so einen populären, aber so einen alten Swingerclub, sage ich mal, so ein renommiertes Ding, wo auch die Zeichen der Zeit, also so nicht spurlos dran vorbeigehen und man merkt, so die gute alte, die große Swingerphase ist jetzt vorbei. Laden nur noch mit wenigen Leuten gefüllt. Wieder eine gute Idee, die ich hier jetzt raushaue.
Netflix, die müssen einfach nur unsere Sendung hier jede Woche hören und dann haben sie direkt ein Serienkonzept nach dem anderen. Ja. Da kann ich mir richtig vorstellen, mit Farid Yardim und Christian Ulm.
Als Swinger.
Als, ehrlich, ohne Scheiß. So könnte sich Jerks weiterentwickeln. Die Serie von Farid Yardim und Christian Ulm, die läuft auf Joyce oder Join.
Join.
Wo läuft das nochmal?
Join.
Auf Join. Und so könnte sich das weiterentwickeln, dass die irgendwann aus der Medienbranche aussteigen und wirklich in Brandenburg in den Swingerclub gehen und dann da irgendwann dieses, das ist eine tolle Idee, und merken, dass keine Frauen mehr kommen. Aber wo sind die Frauen hin? Sind die alle quasi vom Feminismus angesteckt worden? Wie der Coronavirus? Hat sie das weibliche Selbstbewusstsein, ja,
dann geht es so, dass
Clown der Männer gerissen.
Die Swinger versuchen dann innerhalb der Serie die Frauen wieder zurückzulocken in den Swingerclub und lauern den auf.
Und dabei müssen sie sich Gedanken machen über ihre Beziehungen, warum das überhaupt so weit gekommen ist, dass sie mit ihrer Freundin in den Swingerclub gegangen sind und am Ende landen die zwar nicht im Swingerclub, sondern wieder in glücklichen Beziehungen und kümmern sich zum Beispiel auch wieder um die Kinder oder sowas.
Es ist ein gemeinsames Hobby. Es ist ein Plädoyer für die Liebe.
Mega geil. Und das ist mega geil.
Ich finde auch, das mega. Ist nicht schlecht, ne? Dass das alles, diese das Verwahrlosung, dass wir uns immer mehr zutrauen, dass wir immer mehr wollen, dass wir uns sexuell ausleben wollen und dabei dann irgendwann merken, dass die Seele auf der Strecke bleibt.
Super, dass immer nur gefickt wird am Ende ist auch egal mit wem.
Ja.
Ist eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob es für eine Serie trägt oder eher für so einen weirden. Ach, wenn Schlingensief sich noch leben würde, dann würde das wahrscheinlich so, das ist ein tolles Schlingensief-Filmkonzept.
Total. Wo du gerade Schlingensief sagst, geht's dir auch so, dass ab und zu einer immer noch mal das durchzuckt, dass so eine Typen wie Roger Willemsen und Christoph Schlingensief nicht mehr auf diesem Planeten sind und wir das natürlich alle wissen und wir nicht, aber dass einen das wirklich immer noch mal trifft, dass man denkt, Alter, ich würde jetzt so gerne wissen, was Roger Willemsen dazu sagen würde, oder ich würde jetzt einfach gerne von Schlingensief irgendein Theaterprojekt oder irgendwas, von dem ich vielleicht auch nur halb begeistert bin, aber wo ich denke, geil, dass das, weil jetzt mal abgesehen davon, dass ich habe mir viele Sachen von Schlingensief angeguckt, nicht immer alles nachvollziehen konnte, aber da so großartige, wie dieser tolle Talk 2000 damals, hast du den gesehen im RTL?
Ja, klar.
Das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Das war ja schon wirklich ganz toll und ziemlich weit vorausgedacht in vielen Sachen, die er gemacht hat. Und manchmal, wenn man den Namen liest, dann zucke ich und denke so, dass die jetzt wirklich schon so tolle, also Leute, die man bewundert hat, das nimmt einen immer so mit, dass man das auf einmal merkt, wie schnell das alles so, ich wollte gar nicht schon wieder so schwer werden, aber wo du es gerade sagst, fällt mir es gerade ein.
Bei Roger Willemsen muss ich immer daran denken, der war einmal noch zu Gast in meiner Sendung.
Ja, da war ich
vor fünf Jahren oder sowas.
Da war ich da, da war ich mit ihm.
Warst du auch da?
Nein. Ich bin in der Sendung danach, das ist eine Doppelaufzeichnung und da sind wir beide, er und ich, zusammen noch mit dem Taxi zurückgefahren. Ich will es auch nicht so irgendwie, aber wir sind im Taxi ins Hotel und haben uns noch lange unterhalten und ich war ganz, ganz beseelt von diesem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe. Und ich habe noch...
Jetzt kann ich sagen, wir von Gangbang jetzt schon wieder auf Tod gekommen.
Von Gangbang auf das... Ja, sorry, aber so sind wir nun mal. Wir sind sprunghafte Typen. Ich habe heute übrigens für dich, damit du dich schon mal im Laufe der Sendung drauf vorbereitest...
Schöne Unterwäsche angezogen. Das finde ich aber nett.
Schöne. Der Podcast-Hund ist dabei. Der ist bei Susanne Wündisch gerade drüben in der Regie. Susanne, wie läuft's denn? Wie sitzt der Hund?
Er hat sich selbstverständlich neben den Platz gelegt.
Neben dem Platz, aber er liegt da gerade. Und ich habe jetzt...
Habt ihr dem Hund einen Platz gemacht, oder wie?
Ich habe ganz viel schlechtes Feedback bekommen für dich, dass du den Hund so aus der Sendung rausekeln willst.
Ja. Mein Gott. Ich will den Hund nicht rausekeln. Ich möchte nicht, dass wir eine zu kultige Sendung werden. Ich möchte, dass die Leute immer noch gleichermaßen angezogen wie abgestoßen werden nach all den Jahren. Das ist schwer genug, diese Balance aufrechtzuerhalten. Aber ja. Das allerletzte, was ich will, ist eine Kultangelegenheit. Und der Hund ist ziemlich kultig, finde ich.
Aber der, wenn du den einmal, oh, ich möchte dich einmal, Foto von Jan und dem Hund, das ist noch hier live geholt. Aber der, du bist auch so ein Typ, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass du mit dem Hund an der Leine irgendwo durch Köln läufst und da irgendwie Gassi.
Ich hatte mal, ohne Witz, ich hatte mal früher als Jugendlicher eine Hundephase, wo ich gedacht habe, ein Hund wäre eine gute Idee. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann geh doch mal zu der Nachbarin da vorne, die hat doch einen Hund, dann gehst du mit der mal eine Woche mit zu der Nachbarin, hatten wir nicht so ein, jetzt nicht so einen regelmäßigen persönlichen Kontakt, und deswegen habe ich dann mich ein bisschen komisch gefühlt, als ich sie gefragt habe, ob ich mitlaufen darf beim Hund Gassi gehen, und habe das dann eisenhart durchziehen müssen. Also musste dann dreimal am Tag mit der Nachbarin, die ich nicht so gut kannte, Gassi gehen, und habe das 2 Tage durchgehalten, hatte ich keinen Bock mehr auf Hund.
Ja, ich kann das auch verstehen. Das ist auch natürlich wichtig. Du bist jeden Tag unterwegs jetzt mit dem Hund. Und bei mir ist das Problem, der Hund klammert sich total. Alle anderen in der Familie werden von dem Hund ausgeschlossen. Ich bin der wirklich, bin absolut das erste Mal in meinem Leben, dass ich wieder ein Alpha-Typ für Leute bin. Also nur für den Hund immerhin. Aber.
Kannst direkt umwandeln in eine Motivations-Coaching-Geschichte. Direkt mit Dirk Kräuter treffen oder mit diesen komischen Brüdern da, Baulich-Brüdern. Ja. Direkt eine Motivationsserie machen. Direkt Lederjacken verteilen in irgendwelchen Hotelkonferenzräumen und wie man der Alpha vom Hund wird. Alpha-Hund. Olli Schulz, Alpha-Hund.
Alpha, es ist ja auch gar nicht so schwer, ein Hund.
Oder Hunde-Alpha. Hunde-Alpha.
Hunde-Alpha Schulz. Oh, das klingt aber auch. Das klingt
Hunde-Alpha.
Auch,
Olli Schulz, der Hunde-Alpha.
Mega geil. Schulz, der Hunde-Alpha klingt wie eine ZDF-Vormittagsserie. Die so 17:50 Uhr. Erst kommt hier Hafenkante, wie das heißt, Hafenkante.
Notruf Hafenkante. Und irgendwann nach Staffel 2, wenn es nicht mehr läuft, dann ist jede zweite Folge mit dem Hund, mit dem Hundecoach. Genau. Mit Martin Rütter. Es kommt dann auch immer mit rein, der dann zufällig mit dabei ist.
Und er kriegt dann einen Spin-Off. Das wird dann,
ja, genau.
So wird das alles irgendwann laufen. Ich wollte mal ganz kurz.
Olli Schulz, der Hunde-Alpha. Sehr gut.
Mhm. Ich bin leider auch nicht gut genug. Ich kenne so, weißt du, was ist nun mal wirklich, daran glaube ich wirklich. Ich glaube, Frauen sind die perfekten Hunde. Frauen sind so rigoros teilweise. Ich hatte ja auch Hundefreundinnen schon. Freundinnen mit Hunden. Wo man auch so als Dritter, weiß nicht, hattest du jemals eine Freundin mit Hund, die schon mit dem Hund lange zusammen war? Nee, und dann bist du in die Beziehung gekommen und du hast richtig gespürt, du bist noch in der Rangordnung unter dem Hund. Also, dass die Frau wirklich, wie die mit dem, also das, die kam, hast du nie gehabt?
Ich habe nicht so eine Bandbreite an verschiedenen Schattierungen. Ich habe immer den gleichen Typ Frau, wie Dieter Bohlen mit seiner Nadel. Immer den gleichen Typ Frau, und wenn die Frau vom Typ abweicht, auf den ich eingestellt bin von Geburt an, dann wird das eh nichts von vornherein. Es ist immer exakt der gleiche, sehen auch alle gleich aus, immer.
Die Hunde oder die Frauen?
Beide.
Beide, ne?
Also es ist immer eine Frau ohne Hund. Es muss immer klein und blond sein, ganz klein und blond. Also nicht größer als 1,60.
So eine kleine, also weil du, damit du noch größer aussiehst oder was?
Ja, ich bin ja sehr klein. Ich bin 1,65 groß. Das wissen viele nicht. Dass ich sehr klein bin, sehr kleiner Mann. Ich trage auch Plateausohlen, aber so unauffällige, die in die Schuhe eingearbeitet sind.
Jan, ich muss, bevor ich es vergesse, ne? Eine Sache wollen wir heute unbedingt machen. Die großen 5 Lebensmittel, die man immer zuletzt im Kühlschrank findet, also die großen 5 abgelaufenen Lebensmittel, die auf alle Fälle immer im Kühlschrank, wenn der dann irgendwann mal abgetaut werden muss aus technischen Gründen oder so, die 5 Lebensmittel, die auf alle Fälle im Kühlschrank drin sind, schon lange abgelaufen, die aber auch nicht weiter auffallen, sodass man sie gerne da drin verweilen lässt. Was hältst du davon heute?
Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir heute. Ich habe hier gerade eine Wortmeldung von einer Hörerin, die hat einen Traum gehabt, in dem ich vorgekommen bin, und die schreibt mir das gerade. Soll ich mal?
Gerne.
Schreibt, sie hätte mich auf dem Weg zu einer Party, die ich gebe eine Party, und die Hörerin hat mich kennengelernt auf dem Weg zu dieser Party. Und zwar habe ich das Fahrrad dieser Hörerin getragen. Dann haben wir Wetttrinken an der Bar gemacht und sind dann hackedicht auf meiner Party herumgetorkelt, wo Presse und Co. abgehangen haben.
Auf der
Auf meiner Party. Ich habe noch nie eine Party gegeben in meinem ganzen Leben. Hast du schon mal eine richtige Party gegeben?
Ich habe früher ganz viele Partys gegeben und das war immer mit Schlägereien und Polizei, dass ich da irgendwann, ich glaube, meine letzte Geburtstagsparty war mit 25 und die ist wirklich so ausgeartet in der Wohnung in Altona, wo ich zur Untermiete gewohnt habe, dass dreimal die Polizei gekommen ist, Regale umgestürzt worden sind, einer hat das Jochbein gebrochen bekommen und das war alles. Das Problem war, damals gab es in Hamburg so die Thai-Holics oder so und 2-3 Freunde von mir sind in so eine Thai-Box-Szene gekommen. und haben dann immer bei jeder Party wurde ein Raum zum Thai-Box-Raum umgebaut. Das heißt, da haben dann so Typen sich mit den mit den Schienbeinen so gegeneinander getreten und so weiter und haben sich und irgendwann kam ein Typ dazu, Mike hieß der, und der hat irgendwie einen dummen Spruch gesagt, hat sofort in die Fresse gekriegt und hat dann noch eine halbe Stunde mit gebrochenem Jochbein Müsli meiner Eltern in der Küche gegessen. Es war wahnsinnig deprimierend. Also ich will nicht sagen, aber meine Partys waren früher immer ziemlich legendär und im Nachhinein geil zu erzählen, aber im Augenblick, in dem die Party war, war einfach nur Stress und Schreien und alles so. Es war also immer viel Panik. Aber die Storys, die man danach erzählt über die Partys, das ist ja immer das Legendäre, diese legendären Bildung, was man da gemacht hat. Also die beste Party, auf der ich war, ich weiß, ich habe schon zweimal erzählt, war wirklich, wo der eine Typ sich zwei Eiswürfel unter die Vorhaut geschoben hat und seinem Kumpel die ins Champagnerglas gepresst hat. Und das hatten die vorher abgesprochen. Und dann hat der gleiche Typ noch sich aus dem vierten oder fünften Stock irgendwie 20 Meter oder 15 Meter mit dem Bettlaken des Gastgebers abgeseilt und hat immer wieder geklingelt an der Tür, bis wir alle durchgedreht sind, bis das einer endlich gemerkt hat. Das sind so tolle Geschichten, die man erzählen kann.
Das ja, die besten Partys waren, wenn Eltern aus dem Haus waren und dann die Töchter aus dem besseren Haus, aus besseren Familien, gedacht haben, verdammt nochmal, jetzt mache ich mal eine richtige Party. Und dann waren die Eltern wirklich die klassische Deichkind-Geschichte. Ja. Meine Eltern sind auf einem Tennisturnier und da habe ich auch wirklich, dass am Anfang auf solchen Hauspartys, wo die Eltern weg sind und man sturmfrei hat, es immer noch so Räume gibt, in die man nicht reingeht. Und ab einer gewissen Uhrzeit, das ist einfach völlig scheißegal. Dass dann einfach irgendwelche ungewaschenen Typen von der Straße auf dem im Elternschlafzimmer abhängen und die Wäsche durcheinander wühlen und irgendwie im Bett rumvögeln und so. Genau solche Partys. Übrigens, deswegen total geil, hab ich am Mittwoch schon erzählt, Sex Education zu gucken, diese Netflix-Serie, weil da diese ganzen Dinger wieder ausgebuddelt werden und man so ein bisschen die Gefühle hat, die man damals hatte bei solchen Partys. Kennst du die Tage, an denen die Zunge so schwer ist? Meine Zunge ist so wahnsinnig schwer. Früher waren das immer die Tage, wo ich versucht habe, beim Radio meine Dienste wegzutauschen, weil ich das nicht hinbekommen habe. Oh, Alter.
Das liegt daran, dass du jetzt gerade runterfährst, dass du keine wöchentliche Fernsehsendung mehr hast und dir dadurch...
Nee. Aber ey, das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, bis ich runterfahre. Das ist seit Dezember habe ich keine Sendung mehr.
Ich würde mal sagen, du bist seit Jahren so unter Strom gewesen, Jan, weil dir auch die Leute da draußen wichtig sind, dass du jetzt einfach mal langsam die Zeit findest, für dich mal wieder so Zeit zu finden.
Hm. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, was passiert, wenn die Sendung erstmal vorbei ist, dass ich in so ein tiefes Loch falle und es mega, mega entspannt ist und ich einfach wie in so einer warmen Badewanne 3 Monate abhänge. Aber nichts dergleichen ist passiert. Die ganze Energie, die normalerweise in diese furchtbare Sendung geflossen ist, die geht jetzt, ist immer noch da, auf gleichem Niveau, aber die fließt jetzt in andere Sachen rein. Zum Beispiel fällt mir seit 2 Monaten auf, dass ich auf der Straße erkannt werde von Leuten. Das ist mir jahrelang nicht aufgefallen. Ja,
weil du im Büro gearbeitet hast. Weil du so ein Workaholic warst und nicht draußen warst. Deswegen.
Nein, ich war natürlich draußen, aber ich hatte gar keine Gehirnkapazität frei. Dass mein Gehirn hat das gar nicht registriert, dass mir irgendwelche Freaks hinterher gucken oder meinen Namen so leise sagen, während ich vorbeilaufe. Das ist übrigens das Allergeilste, wenn ihr mich vorbeilaufen seht. Nicht, wenn ich euch den Rücken zugekehrt habe, meinen Namen leise flüstern, weil ich höre das dann noch. Ja. Bestimmt 50 Meter oder 100 Meter höre ich dann noch.
Das ist schlimm. Oder so Leute, die so halb nur sagen, so bei mir so Olli Schulz. Und das, die erwarten, dass man sich dann umdreht und sagt, ja, das bin ich, was kann ich für dich tun? So nach dem Motto, als wenn die dann so sofort...
Machst einen Cheeseburger, machst einen 6er Chicken McNuggets. Da willst du mit reinkommen in meine Wohnung, darf ich dir einen Kaffee machen oder was ist hier los? Leute, die dann den Namen sagen, wenn man da vorbeiläuft und dann einen so anstieren die ganze Zeit. Ich bin wirklich das wandelnde Meme. Das kann doch nicht sein, das ist mir nicht aufgefallen jahrelang. Und jetzt, wo die Sendung nicht mehr da ist, fällt mir das auf einmal auf. Der Körper, der Kopf ist schon, das Gehirn ist eine verrückte Sache. Ich habe quasi diese ganze Energie, die jahrelang in Arbeit geflossen ist, die geht wieder dahin, wo sie früher war, in Zwangsneurosen. Ich trete auch nicht mehr auf die Fugen im Gehweg. Überhaupt, ich meide Gehwege sowieso. Aber das liegt auch daran, weil ich jetzt durch das Fernsehgeld so viele Autos habe, dass ich gar nicht mehr zu Fuß laufen muss. Ich muss das gar nicht mehr machen.
Ich kenne das auch, hier die Fugen Gehwegen nicht berühren und so. Und das kommt alles wieder, wenn du nicht mehr ausgelastet bist. Jetzt merkst du erst, was für ein kaputter Typ bist und wie viel Halt dir auch deine Fernsehsendung gegeben hat. Du musst dringend zurück. Mach doch noch so lange, bis das losgeht irgendwie im September. Mach doch so lange noch auf Sat.1 das Glücksrad oder so. Das wäre geil. Wenn du so, oder den Song, wenn du jetzt so eine alte Jörg-Dreger-Sendung oder so nochmal aufmotzen würdest. Und zwar wirklich zu so einer unpopulären Zeit um 13 Uhr im Fernsehen. Hier direkt nach Olli Geissen kommt Böhmis Trödelstunde. Eine Stunde hier alte Gegenstände werden vom Böhmermann geschätzt mit Kandidaten, mit Rentnern, irgendwie sowas.
Nee, oder einfach vom Böhmermann geschätzt. Einfach so. Oder wertgeschätzt. Alte Gegenstände oder alte Menschen. Alte Menschen werden von Jan Böhmermann in der Sendung wertgeschätzt. Geschätzt. Menschen werden geschätzt. Anhand ihrer Biografie wird das ungefähr zu erzielende festangestellte Bruttoeinkommen geschätzt?
Ja, genau.
Was hast du so geleistet? Wo siehst du dich selber? Und ich schätze die Leute dann mit so einem Panel. Dr. Rezipazabel und so ein paar verrückte
Nah an Gott. Nah an Gott heißt die Sendung auch. Nah an Gott. Wie man mal entscheidet.
Schätzt Menschen. Wie sind die so drauf? Was würden die bringen auf dem freien Markt? Zusammen mit Christian Lindner, wenn der jetzt demnächst nicht mehr bei der FDP mitmacht. Also was ich so höre, die Stimmung ist gereizt in der FDP.
Eigentlich schulde ich dir noch einen Tesla, weil wir hatten ja gewettet, ob der jetzt, und er ist wirklich nicht zurückgetreten, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass innerhalb der nächsten, keine Ahnung, weiß ich will mich jetzt auch gar nicht da so festlegen.
Nee, Christian Lindner ist, wir haben letzte Woche gewettet, dass um einen Tesla gewettet, dass Christian Lindner zurücktritt. Ich habe gesagt, nee. Und ich habe in dem Moment, als dann Christian Lindner auch rauskam bei der Pressekonferenz und gesagt hat, ich trete nicht zurück, weil der Vorstand hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Ich meine, wer soll das sonst auch machen?
Ja.
Wolfgang Kubicki? Von einer Weinprobe zur nächsten und dann nochmal schnell irgendwie den Vorsitz von der FDP managen, das geht ja gar nicht.
Dickschwanz Kubicki, das ist dann...
Vorsicht, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist, ich glaube nicht, Dickschwanz kann man schon sagen.
Dickschwanz ist ja wohl absolut, das ist ja wohl absolut positiv in die Richtung von Wolfgang Kubicki. Naja, Jan, ich musste heute ein bisschen Musik mal auf die, ich habe die letzten Wochen irgendwie zu wenig Musik auf die Liste gepackt,
ja, das stimmt.
Und sowas. Und ich werde mal wieder Zeit, die Leute auch ein bisschen aufzupeppen mit geilen Songs. Sag mal, Susanne, kannst du mal gucken, ob wir von Bon Iver Hey Ma schon drauf haben? Ich glaube, das haben wir nämlich noch nicht drauf. Das ist immer noch, viele sagen dann, wenn du Bon Iver sagst, die heißen noch Bon Iver. Das ist dann so, und das ist, dann machen wir Hey Ma von der letzten Platte, die ist schon ein paar Monate alt, aber irgendwie zündet die Platte bei mir gerade nochmal richtig, obwohl ich die auch, als sie rauskam, schon rauf und runter gehört habe. Und die spielen jetzt im April und ich war selten beim Konzert, also bei Bon Iver war ich mal, wo kollektiv das gesamte Publikum geweint hat. Das habe ich bei Sigur Rós nochmal erlebt.
Ansonsten, oh Gott, ist einer gestorben auf der
Bühne? Nee, weil es einfach wirklich, also was die live machen, also es ist ja eigentlich ein Typ, Justin Vernon heißt der, und der macht zusammen mit drei anderen Leuten, das ist eine unglaubliche Band, und die haben diese Mischung aus Folksongs und Elektronik und Autotune so perfektioniert, wie das irgendwie, und deswegen mag ich auch, glaube ich, kein Autotune-Musik, weil die das einfach perfekt machen und das einfach so gut hingekriegt haben, und dass ich immer so denke, dass ganz oft, und deswegen, ich wollte mich mal ganz kurz auch bedanken bei allen Hörern, die mir haben, es gibt da draußen gute Hip-Hop-Sachen, und ich rede auch immer nur das über das, was mir irgendwie hier vorgesetzt wird oder was ich irgendwie auf YouTube sehe. Es gibt bestimmt viele gute Underground-Künstler, das wollte ich mal sagen, und ich bin vielleicht auch einfach nicht mehr in der Lage, die alle zu erkennen. Auf alle Fälle finde ich bei ganz viel Autotune-Hip-Hop, das könnte ich auch, das Gefühl, ich weiß, vielleicht kann ich es nicht, das Lied könnte ich auch in einer halben Stunde genauso zurecht basteln. Wenn ich nur so, ich fahre mit dem Wagen durch die Gegend und die Shisha ist schon wieder voll. Und das mit so einem komischen Ding, da denke ich, ja, ist jetzt für mich. Aber wie gesagt, was weiß ich denn schon? Ich packe jetzt auf alle Fälle Bon Iver, Bon Iver auf die Liste mit Hey Ma. Hast du auch noch einen Song für unsere?
Ja, ich habe inspiriert von unserer Sendung von vor, glaube ich, 2 Wochen, wo du mir die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, also die Nachfolgeband von Superpunk, nochmal ans Herz gelegt hast. Ich habe das Album Fuck Dance Let's Art durchgehört,
ja.
Und da sind 2 ganz, ganz tolle Songs drauf, also die auch nacheinander noch laufen, und die würde ich gerne beide auf die Liste packen. Von die Liga der gewöhnlichen Gentlemen einmal der Song Der glückliche Spion. Was für eine tolle Idee.
Ja, wirklich eine sehr gute Idee und toller Text, auch so witzig geschichtshistorisch mit reingebracht, glaube ich. Ne, ich habe das jetzt
genau. Also die Geschichte ist von einem alten Spion, der quasi seine gefährlichen Missionen überstanden hat und jetzt einfach so zurückdenkt an die Zeit und macht jetzt nichts mehr, schneidet Rosen und denkt an die Zeit von früher zurück. Mega Song, und der Song danach ist fast noch ein bisschen besser, weil das tatsächlich eine Sache ist, die mich auch seit 20 Jahren begleitet. Und zwar heißt der Song Der kleine Matratzenmarkt. Da geht's darum, dass der Matratzen-Concord von gegenüber zugemacht hat und dass einem erst auffällt, wenn er zu ist. Weißt du, der Laden, wo
man diese Luftballons draus... Weil man nie drin war, aber ja.
Genau.
Und der auch alles 3 Monate Neueröffnung gefeiert hat, weil sie gehofft haben, dass dann nochmal Leute da reinkommen oder so.
Ja, und wo man auch immer denkt, wenn ich mal eine Matratze brauche, dann laufe ich da rein. Man braucht aber nie eine Matratze, weil man einfach einmal eine Matratze gekauft hat und die mit sich rumschleppt. Und auch wenn da Flecken drauf sind, und dann macht man einfach einen Spannbettlaken drüber, ist das egal. Deswegen geht man nie da rein. Außerdem beim kleinen Matratzenmarkt, beim Matratzen-Concord gibt es immer nur Schaummatratzen. Und wenn man sich irgendwann so ab 30 mal nochmal eine richtige Matratze kauft, dann geht man auf so eine schöne Box. Boxspring, Feder, Taschenkern mit 3 Lagen, richtig, oder sowas. Dann geht man nochmal richtig Geld aus. Dann geht man nicht wieder in diese Schaumstoffwelt, wo man als Student gedacht hat, für 400 Euro ist eine geile Matratze, sondern dann legt man nochmal richtig Scheine auf den Tisch. Weil, das ist immer das Argument vom Matratzenmarkt. Du verbringst ja ein Drittel deines Lebens, verbringst du auf einer Matratze.
Ich dachte im Vertrag im Matratzenmarkt. Ein Drittel deines Lebens verbringst du im Matratzenmarkt mit Beratung über eine gute Matratze.
Ja. Diese beiden Songs auf jeden Fall packe ich auf die Liste, und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig am 16. Februar 2020. 2020!
Ich finde, die Sendung hat jetzt schon eine angenehme Leichtigkeit heute.
Das gefällt ja, das mir liegt aber auch daran, weil ich so eine schlechte Laune habe und du die Sendung trägst. Normalerweise, ich bringe immer schlechte Laune und Schwere rein, ja, und du bist unser Luftikus. Der Luftikus von Spotify. Du machst das immer leicht, Olli.
Ich möchte auch wieder ein bisschen Leichtigkeit reinbringen in das Leben generell. Das ist meine Aufgabe. Ein bisschen Leichtigkeit unter die Menschen. Und
gleich wieder da.
Gleich sind wir dann mit den neuesten Neuigkeiten aus dem App Store. Also bleibt dran. Bis gleich.
Das hast du wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Und morgen ein bisschen zerknittert, Alter. Ich gebe euch hier Tipps. Ein Ei, 4 Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt am 3. angelangt und alles wieder normal.
Ja, auch bei uns ist alles wie normal. Ich muss mich an dieser Stelle mal bedanken für diese gesamten interessanten Tonaufnahmen und alles Mögliche, was ich seit geraumer Zeit von den Hörern geschickt bekomme und hier so kleine Intros manchmal draus mache. Und ich nehme die dankend an.
Ja, um auch Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, hier in unseren randständigen Podcast zu integrieren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ja letztlich als Kulturschaffende die Gräben der Gesellschaft, die von der Politik und der Wirtschaft gerissen werden, wieder zuschütten. Wir sind doch der Kitt letztlich, der die Gesellschaft zusammenhält.
Und deswegen habe ich auch was auf dem Herzen gerade. Ich möchte mich gar nicht in so politische Diskussionen, was Apps angeht, einmischen, aber ich fahre gerne mal Taxi, weil man überall keinen Parkplatz findet und wenn mir Autofahren keinen Spaß mehr macht.
Das ist ein schöner Grund, Taxi zu fahren. Falls ihr irgendwie euch selbst rechtfertigen müsst, warum ihr diese ungeheure Kohle für Taxi ausgibt, einfach weil man so schlechten Parkplatz findet. Einfach Taxi fahren.
Gute Idee. Weißt du was? Ich steige immer ein und sag sofort zum Taxifahrer, einmal Kurzstrecke, das ist sofort schlechte Laune.
Boah, ey, ich bin der Satz,
womit du jeden Taxifahrer einfach aggressiv machst, ne? Wenn du sagst, einmal Kurzstrecke.
Ich habe immer, wenn ich unter 10 Euro Taxi fahre, immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel Trinkgeld gebe, dass es überhaupt eine obszöne Idee war, überhaupt ins Taxi einzusteigen. Teilweise wirklich, von Harald Schmidt immer die Geschichte erzählt, dass er mal einem Taxifahrer, der besonders schlecht gelaunt war, am Ende der Fahrt einfach 50 Euro Trinkgeld gegeben hat. Und dann war der so verwirrt, der Taxifahrer, dass er nicht mehr wusste, was er machen sollte, und dann ist Harald Schmidt einfach ausgestiegen. Nicht mal mit Quittung.
Ja, und das ist dann immer so, Leute, die einen, wenn man das Geld dafür hat, ist es natürlich schön, aber Leute, die einen scheiße machen, lächeln ins Gesicht oder so, das verwirrt sie am meisten. Das ist ja tatsächlich so. Oder mach irgendwas Freundliches. Es geht um diese App, diese Taxi-App. Es gab mal MyTaxi. Als das Ding rauskam, dachte ich, was für eine geniale Idee. Jetzt ist aber diese ganze Uber-Geschichte auf dem Markt und jeder Taxifahrer, wirklich jeder, mit dem ich über diese App ins Gespräch komme, kotzt darüber ab, weil es einfach so ist, dass Uber verboten wurde, jetzt gibt es aber MyRide und diese App wurde so umgestellt, dass in erster Linie du irgendwie fast schon genötigt wirst, weil da 20% billiger mit Ride und dann stehen hier irgendwelche Hyopies mit ihren komischen Karren irgendwie an der Straße und fahren von einer Sache zur anderen. Ich finde, dass das Taxiunternehmen irgendwie immer noch ein sehr ehrenwertes Gewerbe ist und dass das gerade alles so hier irgendwie Geiz ist geil und hier nochmal und da noch günstiger, damit machst du das Taxigewerbe gerade kaputt. Mir hat der Taxifahrer gerade einen neue, die versuchen gerade was Neues zu machen, das nennt sich, glaube ich, Fair Now und nicht Drive Now oder...
Nee, Free Now.
Nee, nicht Free, Free Now. Now, nicht Free Now, eben nicht. Nicht Free Now, sondern die haben mich auch sogar schon angeschrieben, nachdem ich mich hier darüber irgendwie... Aber ich finde das einfach scheiße, dass Taxifahrer ja gerade wirklich schlecht behandelt werden und dass dieser Dumpingmarkt gerade da so einfach eine ganze Branche gerade kaputt macht. Und jetzt gibt es so eine neue Fair Now App, die hat mir die Karte gegeben, ich kann das gleich nochmal irgendwo vorlesen, wo man jedenfalls in Berlin versucht gerade, das alles wieder auf so einen geregelten Weg zu bringen. Jeder kann sich selber überlegen, ob er Uber fahren will oder Taxi fahren will. Aber ich finde die Art und Weise, wie gerade das Taxigewerbe da behandelt wird, nicht so richtig geil.
Ja, und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich würde viel öfter mit öffentlichen Personennahverkehr fahren, wenn es irgendeine entspannte, ich habe seit einiger Zeit jetzt Apple Pay.
Ja.
Das ist dieses Ding, benutzt
du Apple Pay? Ich hätte Angst, dass ich komplett, also ich meine, das ist für mich so weit fern, dass du alle deine Daten über das Handy hast. Dann bist du ja wirklich mit diesem Handy.
Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mir extra bei so einer amerikanischen Bank so ein Konto eingerichtet und habe da immer nur so 500 Euro drauf, um irgendwelche Apple Pay Sachen zu machen und lade das irgendwie alle 7 Monate mal auf. Ich habe das jetzt gemacht und muss sagen, warum gibt es sowas nicht flächendeckend und mit einem Standard für öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland? In Holland ist das zum Beispiel dass du mit diesen komischen Apps einfach dein Handy an so ein Lesegerät hältst und dann kannst du mit irgendwelchen Elektrobussen durch die Gegend fahren in jeder Stadt. Warum ist das in Deutschland so, dass man irgendeine buggy programmierte Scheiß-App, in Köln zum Beispiel, die KVB-App, wenn man in Köln mit öffentlichem Personennahverkehr fahren möchte, was ja ohnehin erstmal schon mal ein Abenteuer ist, ist, aber keinen Bock hat, eine ganze Tasche voller Kleingeld mit sich rumzuschleppen, um in einem dieser 50er Jahre Fahrkartenautomaten, die in der Bahn stehen, mit Kleingeld, mit Fahrkarte da rauszuholen. Alleine, dass mit jeder Straßenbahn zwei solche Geldtransporter quasi mit sich rumgeschleppt werden, ist ja schon eine irre Idee.
Ja.
Warum kann man das nicht über eine entspannte App machen, dass man einfach sein Handy wie bei Apple Pay mal kurz an so ein Lesegerät dranhält und dann ist man da drin? So, das ist, ich würde wahnsinnig oft mit öffentlichem Personennahverkehr fahren, überall, wenn es einen Standard gäbe in ganz Deutschland, aber weil die Dinger halt leider regional, was heißt leider, weil die Dinger regional organisiert sind und die sich nicht einigen können, gibt es in jeder Stadt ein anderes System, eine andere App und man rechnet nicht damit, dass es Leute gibt, die mal vielleicht mal in Essen mit der Bahn fahren wollen und dann vielleicht auch mal mit in Düsseldorf, mal auch mal mit der U-Bahn mal eine Runde drehen möchten oder ab und zu auch mal in Mainz sind vielleicht und mit dem Bus fahren wollen. Warum gibt's da nicht eine App für alles? Kann man das nicht irgendwie
mal machen? Weil das zu viele Interessenkonflikte, zu viele Leute, die daran verdienen wollen und zu viel, das ist das große Problem, zu viel hier Wettbewerbsmöglichkeiten bestehen wahrscheinlich und dadurch jeder irgendwie denkt, er programmiert mal was und alles irgendwie noch nicht richtig aufgeteilt.
Und es gibt auch keine App, ich habe schon nachgeguckt, es gibt keine App, die das richtig, ohne dass man da jetzt irgendwelche anderen 7 unerwünschten Service-Dienstleistungen mitbekommt, es gibt auch keine App im App Store, wo ein privater Anbieter, so wie bei MyTaxi oder sowas, das organisiert, dass er überall Zugänge sich verschafft zu den großen ÖPNV-Netzwerken und man mit einer App alle Tickets kaufen kann. Das funktioniert, geht nicht. Kann doch nicht sein. Und weißt du wirklich, in Köln versuche ich das seit 10 Jahren. Wenn die Sendung wieder losgeht, werde ich wieder öfter mit der Bahn fahren müssen, theoretisch. Wenn ich nicht immer mit irgendwie neuen Lamborghinis oder sowas zur Arbeit fahren möchte, dann möchte ich in Köln mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Und dann gibt es eine App, wo man seine Handynummer eingeben muss. Und das allein das klappt schon nicht. Irgendeine Kreditkartennummer. Und das ist alles, sieht alles programmiert aus wie irgendwie von 1975. Und dann muss man da irgendwie hat man da so ein
mega QR-Code. Anstrengend. Mega.
Mega anstrengend.
Mega anstrengend. Für mich bedeutet App Store aber auch Terror. Und dieses ganze Ding und dieses, es gibt irgendwie, das ist das Problem auch. Und jetzt kommt mal kurz ein philosophischer Ansatz von mir. Ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Ding, als es losging, dieser Aufschrei mit Facebook, Facebook verkauft unsere Daten. Wann war das, Jan? Vor 5, 6 Jahren? Als es dann,
War vor 10 Jahren.
Oder schon. Vor 10 Jahren. Also meine Privatsphäre ist mir total wichtig. Und es gab eine Diskussion, die genau nach 3 Monaten verpufft ist und alle kollektiv aufgegeben haben, sich für ihre Privatsphäre oder so dagegen, weil alle auch die Menschheit, ich will mich da auch gar nicht frei von machen. Alle dachten, nee, ich will in diesem Facebook-Game und diesem Internet da, dieses neue Internet da, ich will da auch mitspielen, da spielt sich jetzt die Welt ab. Und daraufhin, weil wir alle so geil darauf waren, haben wir vergessen, irgendwie uns wirklich drum zu kümmern. Und am irgendeinem Punkt war das auch allen egal. Da tust du deine Kreditkarte, deine Fick-Videos in eine Cloud, tust das alles irgendwo hin. Deine ganzen Daten sind irgendwie von irgendwelchen Firmen, werden die benutzt und so. Und du weißt das alles. Und es ist auch alles so kompliziert und es ist alles schon so verloren, dass man da aufgegeben hat und dass man da tatsächlich vielleicht unbewusst gesellschaftlich einen Kampf verloren hat, wo man auch selber als Mensch sich darüber klar ist, fuck, und darum sind auch alle so ein bisschen frustriert, ich spiele dieses Scheißspiel mit, obwohl es mich nicht richtig glücklich macht, weil ich weiß, irgendwo sind all meine Sachen, die mir heilig sind, private Fotos mit meinen Kindern oder auch irgendwelche Sexsachen von irgendwie privaten Partys oder was weiß ich und all das oder auch Sachen, die dir wichtig sind, ein Brief, den du mal abfotografiert hast, also alles ist in irgendwelchen Clouds, alles steckt irgendwo, du weißt nicht mehr, was weiß. Und dadurch hast du auch selber so eine Orientierung oder so ein Glauben daran verloren. Ich glaube wirklich, dass sich das kollektiv ins Bewusstsein der Menschen negativ ausgewirkt hat.
So. Dass du nicht mehr bei Fotos zum Beispiel dich zusammensetzen kannst mit Familie und irgendwelche Alben durchguckst oder eine Auswahl machst der schönsten Fotos, sondern einfach alles irgendwo reingeballert wird.
Dass dir auch schon Apple selber einen Ordner macht, wo schon steht hier die Gesichter, wo die Gesichter alle, also ich krieg dann so Ordner, da sind so die Gesichter von meiner Tochter oder von irgendwelchen Leuten schon in so Ordner gepackt, weil die das alles schon so scannen und so. Und alleine, dass wir alle unseren Daumenabdruck, und alle haben das gemacht, und sobald du irgendwann anfängst und einer sagt, ah, oh, come on, Alter, das ist doch voll, so ist die Welt halt, hast du auch verloren, dich dagegen, nämlich das ist ja auch so ein Problem an unserer Argumentationsschwäche, die wir momentan, sage ich auch, so gesellschaftlich haben, dass man sich darüber nicht beschweren darf, dass man ja auch wiederum dann denkt, dass man dann die Welt nicht mehr versteht. Aber es ist ja eigentlich grundsätzlich so, dass das irgendwas mit einem gemacht hat, dass man auf einmal das, was einem heilig und privat war, irgendwo in so eine Maschine getippt hat und das jetzt irgendwo kursiert und du irgendein Gefühl hast, das dir nicht gut tut.
Du hast das Gefühl dafür verloren, was diese Sachen für dich bedeuten, weil du das in den gleichen Ort reintust, wo du irgendwelche Apple oder irgendwelche Tabellen, irgendwelche Excel-Tabellen auch abspeicherst, aber das ein Raum ist, den man nicht greifen kann.
Ja.
Ich glaube auch, dass man das nicht bewusst registriert als irgendwas, was einem fehlt. Ich glaube aber auch, dass es was mit einem macht. Und ich glaube sogar, dass jetzt wird's schwer esoterisch, dass alle Leute ihr Leben in irgendwelche Clouds schieben, dass das auch irgendwelche metaphysischen Auswirkungen hat. Das ist ja letztlich sowas wie ein virtuelles Menschheitsgedächtnis, ein Speicher von Emotionen und von Gefühlen, der irgendwo jetzt auf irgendwelchen Festplatten hängt und irgendein Eigenleben vielleicht entwickelt eines Tages. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wenn diese riesige Ressource von irgendeiner künstlichen Intelligenz angezapft wird, vielleicht passiert das ja auch schon. Also bei Gesichtern zum Beispiel ist das garantiert so. Wenn du auf deinem iPhone in die Bilder gehst, mach das mal. Hast du ein iPhone da?
Ich habe ein iPhone da, aber weil
geh mal kurz ins iPhone rein.
Ich bin drin.
So, geh mal.
Ich habe nämlich Gesichtserkennung, da erkennt sofort, wenn ich es mache. Ja,
okay. Geh mal in die Fotos rein.
Ja.
Und jetzt gibst du bei den Fotos oben ist eine Suchleiste.
Ja, bin ich drin?
Gibst du mal Strand ein.
Strand, so. Und es sind alle Fotos da, wo ich gerade am Strand bin. Alle.
Aber warum? Oder gib mal da oben einen Tisch.
Ach Gott, das ist, guck mal, das habe ich jetzt noch.
Warum werden dir jetzt alle Fotos angezeigt, auf denen ein Tisch zu sehen ist?
Weil er das abgescannt hat, dass er das irgendwie, ich weiß nicht, ob es durch eine Erkennung, wie das technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber alleine.
Oder jetzt gib mal ein.
Pimmel. Ich gebe mal Pimmel kurz ein, mal gucken, was passiert.
Das sind keine, weißt du, ganz kurz, nee, das sind keine GPS-Angaben, sondern das iPhone scannt deine Bilder nach den Dingen, die da drauf sind und sortiert, versieht die Fotos mit einem Tag und automatisiert und du kannst alle Fotos, die anzeigen lassen, wo ein Tisch drauf ist oder wo der Strand drauf ist oder wo ein Auto drauf ist. Auto.
Ja, genau, 300,
alles. 350, alles, alle Fotos mit Autos.
Ich habe auch jetzt hier. Bei mir werden auch hier Ordner mit allen Gesichtern, die man so drauf hat. Und irgendwie kommt mir das so vor, als wenn keiner mehr darüber auch redet, weil das Thema ist total uncool. Aber eigentlich ist das Thema nicht uncool, sondern es ist einfach nur deprimierend, weil man sich eigentlich im Klaren darüber wird, dass man doch einfach eine Menge von sich preisgegeben hat. Und ich glaube, man fühlt sich unterschwellig und das ist ja, viele Menschen sind in der heutigen Zeit, ich hatte gestern so ein langes Gespräch wieder, warum ist man unglücklich oder was gefällt einem in dieser Zeit nicht? Und ich glaube, man kann das alles nicht immer definieren in so Sachen wie, es sind nur die Nazis oder das sind so Leute in der Welt. Ich glaube, es sind ganz viele Faktoren, die einen unterbewusst davon so berühren, weil man weiß, man hat irgendwie nicht mehr so richtig die Kontrolle über Sachen oder den Überblick.
Aber jetzt mal, die Bestandsaufnahme zu verlassen und dieses merkwürdige Gefühl, dass einem Dinge entgleiten. Wie kriegt man das denn hin, dass man kollektiv wieder sich das zurückerobert, was man vermeintlich verloren hat? Also was ist das? Wie geht man den Schritt
indem
nach vorne?
Indem man eine ganz neue Social-Media-Plattform aufbaut.
Eine App, oder ein Service, wo man sich anmelden muss, wo man irgendwie mit PayPal 9 € bezahlen muss und das holt dir alle deine Sachen aus der Cloud und schickt das als Festplatte zu. Aber sowas wie Abo-Alarm, nur halt für Cloud-Dienste, weißt du, wo man von Abos
Abo-Alarm klingt.
Nee, kennst du das nicht? Kennst du das nicht? Diese App, wo man seine Abos gekündigt bekommt, wo man aber ein Abo abschließen muss dafür, dass man seine Abos gekündigt bekommt, die man hat. Ich habe so viele Abos. Babos wissen, wo ihr Abo ist, aber ich habe absolut
keine. Babos wissen, wo das Abo ist.
Früher hatte ich nicht mal ein einziges Abo. Ich konnte früher die Flohkiste durfte ich nicht abonnieren. Das war eine alternative Kinderzeitung. Die Mickey Maus gab's auch nicht im Abonnement. Bei uns gab es gar nichts im Abo. Und heute habe ich so viele Abos, Alter, dass ich nicht wirklich immer weiß, wo oben und unten ist.
Ey, weißt du was? Ich musste heimlich von meinen Eltern, weil ich mich geschämt habe mit 12 oder 13, weil das Samantha Fox auf dem Titelbild war, die Bravo kaufen. Und heute haben die Jugendlichen mit 12 schon so einen fetten Unterarm vom Wichsen einfach, weil die einfach auf Pornhub einfach alle Möglichkeiten haben.
Das ist nämlich gar nicht mehr. Die brauchen nämlich gar nicht mehr diese Hormone und Alpha. Die brauchen nicht mehr die Hormone im Hähnchen. Das ist gar nicht mehr nötig. Die werden einfach früh sexualisiert durch unreguliertes Internet. Und ganz ehrlich, wie krass das früher war, wie streng das reguliert war, dass du irgendwelche Soft-Porno-Sachen konntest du noch im Zeitschriftenhandel kaufen und ansonsten gab es Sex-Shops, wo du irgendwelche merkwürdigen Tragerwix-Geschichten dir kaufen konntest. Und heute kannst du wirklich mit dreimal Google suchen, einmal Google suchen, bist du in irgendwelchen Fetischwelten drin, mit 12,
absolut,
wo du schon mit 40 nicht drin sein solltest.
Wo du eigentlich nie drin sein wolltest, wo du irgendwie mit dem Schnorchel vom Arsch zur Nase so einen Anzug kaufen kannst oder sowas. Ja.
Und wo man erst denkt, Das ist aber eine beschissene Idee. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr so ein Fetisch entwickelt sich ja auch, wenn er die Gelegenheit erst hat, dass quasi, dass er den Raum bekommt, sich zu entwickeln. So ein Fetisch, der kommt ja nicht, ein Fetisch kommt nicht von allein, ist der Titel der Sendung. Ja, ein Fetisch kommt selten allein.
Sehr gut.
Ein Fetisch kommt selten allein und er kommt auch selten von alleine. Der kommt nämlich nur, wenn er angetriggert wird, wenn man auf Ideen gebracht wird, die man vielleicht als normaler, unbefangener Internetnutzer niemals hätte, wenn man nicht mit 3 Klicks von Pornhub oder YouPorn auf einmal in so einer Schnorchelseite landet, wo Leute irgendwie in Schnorcheln mit vollwichsen oder sich irgendwie in Po stecken und das irgendwie ab einem gewissen
Niveau
von K.O.-Tropfen sexuelle Lust hervorruft.
Kennst du noch die Phase vor ein paar Jahren, als sich jeder irgendwie vorne die Kamera abgeklebt hat beim iPad und dann hast du einmal das vergessen oder hast ein neues iPad und knüppelst dir einmal einen davor, Kameras an und dann kommt auch der Punkt, wo du denkst, ah, jetzt ist eh egal. Und dann denkst du dir, ach, so oft wie ich mir schon hier vom Laptop einen knüppel, jetzt muss ich das Ding auch nicht mehr zukleben. Und das ist auch schon so eine, ist sowieso alles
und
egal.
Und dann kommst du zu einem Punkt, wo du nicht mehr masturbieren kannst, wenn du nicht von der Kamera angeguckt wirst.
Genau.
Wo du nicht genau weißt.
Hoffentlich guckt einer.
Hoffentlich sitzt er in irgendeinem Wohnwagen irgendwo in Amerika, ein NSA-Mitarbeiter und holt sich gerade auch einen auf mich runter.
Holt sich darauf einen runter, wie ich mir einen runterhole auf irgendwo. Oh Gott.
Ja. Und schon wieder eine halbe Staffel Black Mirror geschrieben. Lieben, dann guck mal, Netflix kann sich einfach nur andocken. Die können sich schön die ganzen Netflix-Leute können sich schön in Podcast reinziehen und einfach dabei mitschreiben, haben die eine Netflix-Serie nach der anderen. Kann schön Oliver Baben oder Nico Hoffmann, die ganzen großen Filmmogule, eine Filmidee nach der anderen und die ganzen Autoren verkaufen das für teuer Geld und wir machen das einfach so für umsonst hier bei Spotify.
Ja,
das gibt's doch gar nicht.
Ja, so ist es aber auch. Ich habe letzte Woche gefragt, warum gibt es eigentlich noch keine super geilen erotischen Belohnungssysteme bei Videospielen? Weil ich mache Morgenmagazin auf Sat.1, ist da so eine Frau mit dem Handy und sagt, wir zeigen euch jetzt mal die schönsten Erotikspiele, die wir im Internet finden können, die ihr spielen könnt. Aber wirklich, als wenn ich da so einen Impuls in die Welt gejagt hätte. Aber ich würde gerne positivere, außer Erotikspiele. Aber das passiert ganz oft. Wir sind hier wirklich eine Talentschmiede für viele da draußen. Das muss man mal sagen. Okay. So, dann müssen wir beide kurz stoppen. Ich würde gleich gerne mal was Leichtes mit dir machen, die große.
Ja,
und, eine gute aber, Idee. Das ist eine gute Idee. Aber können wir vorher noch mal ganz kurz Musik machen, weil ich muss mal ganz kurz nach unserem Podcast, nach dem Hund gucken, nicht dem Podcast-Hund, sondern einmal nach dem Hund. Susanne, wie macht sich der Hund?
Ich habe dir gerade ein Foto geschickt, der schläft.
Wirklich?
Ja, auf dem Platz, ja.
Was hast du mit dem Hund, habt ihr Soft Padding gemacht und ist er noch reingeschlafen? Oder?
Hast du ihm eine Baldrian im Po gesteckt oder was? Nee.
Tropfen.
Ach man, habe ich gar nicht bekommen, die Hunde-Nachricht. Nee, ist nicht angekommen. Es ist ja ein bisschen der sozialkritische Podcast. Es liegt daran, dass ich auch in den letzten Tagen viele Gespräche mit Leuten geführt habe, die auch unzufrieden sind mit Sachen und ich gerade das interessant finde, wenn ich mich mit Freunden und Leuten treffe, die sagen, ja, irgendwie habe ich gerade kein gutes Bild von der Welt und so. Aber das mal ein bisschen mehr zu definieren, woran das eigentlich liegt vielleicht ist das ja hier auch mal ein gutes Thema für uns.
Ist ein gutes Thema, aber ich bin eher daran interessiert, dass
die Welt besser.
Oh, Entschuldigung, ich kriege gerade eine E-Mail. Ich habe einen Terminfuck ab. Ach du Scheiße. Termine durcheinander bekommen. Ich kriege gerade aus dem Büro.
Du musst jetzt im Büro sein.
Wir haben doch
die Kundenhotline, dann rufst du gleich hier an, dann können die Hörer mithören, wie du mal das beruflich klärst mit dem.
Nee, ich habe, das ist total blöd. Ich habe jetzt tatsächlich einen Termin, der parallel jetzt hier zum Podcast läuft, und zwar einen richtig super wichtigen Termin, aber das ist, na gut, kann passieren, ist egal.
Kann passieren, ist menschlich. Daniel Norgren hatte ich neulich schon mal auf der Liste, aber das Lied Whatever Turns You On, das müssen wir noch unbedingt haben wir das schon drauf, Whatever Turns You On, von Daniel Norgren, N-O-R-G-R-E-N.
Der Titel zur Fetisch-Sendung, Whatever Turns You On. Nee, ganz kurz mal eben, nicht Whatever Turns You On. Ich habe gehört, es ist legal, dass wenn man sich Gummipuppen, da gab es irgendwie so einen Gesetzesentwurf, das will der Gesetzgeber jetzt verbieten, weil es gibt ja diese Gummipuppen-Bordelle, wo man diese komischen Real-Dolls sich mieten kann.
Ja.
Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das gibt's offenbar auch in der pädophilen Szene, wo es so Gummi-Kinderpuppen gibt. Oh, was natürlich Gott. Dann nicht streng genommen, ja, ohne Scheiß. Und nämlich, was jetzt da, die neue Zeit stellt dich vor ganz neue ethische Herausforderungen. Da werden also Gummipuppen von Kindern hergestellt, von kleinen Kindern, und irgendwelche Pädophilen machen sich über die her. Das ist aber legal theoretisch, weil es ja keine echten Menschen sind. Aber letztlich ist es natürlich das Ausleben einer Missbrauchsfantasie. Ja. Das sind Sachen ohne Scheiß. Da kommt der Gesetzgeber gar nicht hinterher. Und ich frage mich immer, diese Bestandsaufnahme und dieses alte Männer rumgejaule, dass die Welt an einem vorbeizieht, dem kann man ja nicht nur damit begegnen, indem man hier sitzt und rumjault, sondern was kann man machen, um sich der Welt wieder zu bemächtigen? Also eine Mischung aus Regulierung, Verbieten, Akzeptieren, aufnehmen, dass das jetzt wohl so ist. Aber was macht man? Wer geht nach vorne? Ich habe von vielen Leuten, die in der Politik arbeiten, kriege ich immer so Feedback, die sagen immer, ja, ich bin in der Partei, aber ich habe das Gefühl, hier sind total wenig gute Leute in der Partei. Ist das vielleicht, sind wir vielleicht in so einer Phase, wo Menschen wieder reingezogen werden in Politik, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich der Welt wieder bemächtigen und das läuft ihnen weg? Und das könnte vielleicht der Moment sein oder diese Phase in unserer Gesellschaft sein, in unserer Geschichte sein, wo Leute wieder anfangen, aus ihren Jobs herauszutreten und nicht nur bei McKinsey Kohle machen wollen, sondern sagen, verdammt nochmal, ich muss die Erde irgendwie besser hinterlassen, als wir sie übernommen haben, und sich wieder engagieren. Ich glaube nämlich, das kriege ich total mit von vielen Leuten, das ist gerade so, dass Leute wieder, die eigentlich nicht in die Politik gehen würden, wenn alles in Ordnung wäre, sich denken, ich mache jetzt irgendwas und versuche mich da irgendwie zu verwirklichen.
Ja, es gibt, da fällt mir gerade so ein schönes, ich höre ab und zu auf, hier, mein Lieblingsradiosender Deutschlandfunk, hört ihr den auch manchmal? Ja, das ist auch.
Ne? Ich höre den manchmal auch. Ich höre den bei meinem Spotify Daily Drive, ich mache mal den Daily Drive an, und zwar nicht, weil ich den Daily Drive so geil finde, sondern wegen der Sprecherstimme am Anfang. Daily Drive, die tägliche Zusammenstellung von Nachrichten, Infokultur und Musik bei Spotify. So eine ganz billige Radiostimme haben sie da irgendwie aus einer Formatradio-Welt geklaut, die immer den Daily Drive ansagt. Daily Drive. Und du hörst den Deutschlandfunk regelmäßig noch?
Ich höre ihn regelmäßig und da gibt es ab und zu die philosophische Flaschenpost. Und da war so ein, von Max Horkheimer, einer der Mitbegründer der Frankfurter Schule, Sozialphilosoph, hat so einen Satz, den ich jetzt nicht ganz zusammenkriege, aber mit der Ausbreitung, wir machen kurz Pause, dann will ich den Satz lieber richtig vorlesen. Mhm. Aber ich finde, der passt so schön auf unsere heutige Zeit. Und den lesen wir gleich. Wir machen aber auch gleich noch einen schmutzigen Pimmelwitz, versprochen. Und wir machen noch die großen fünf.
Die großen fünf Dinge, die man im Kühlschrank vergisst, die einfach im Kühlschrank landen und die man erst wieder findet, wenn man den Kühlschrank abtaut. Also Dinge, die im Kühlschrank so lange nach hinten wandern, bis man selber nicht mehr weiß, dass sie noch im Kühlschrank sind. Die vergessenen, großen fünf vergessenen Kühlschranksachen.
Ja, das machen wir gleich. Ich hab Bock auf euch. Bis gleich.
Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumer, Schlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Ich hoffe, ihr habt Fest und Flauschig. Es ist der 16. Februar 2020. Hier ist Fest und Flauschig am Sonntag. Und ihr hört Spotify und ihr geht bitte auch alle in die Politik. Ich verabschiede mich wieder aus der Politik. Ich werde ganz langsam und dezent mich wieder von meiner SPD-Geschichte erholen. Auch das ist so die Vorbereitung für den Neustart, meinen beruflichen Neustart Ende des Jahres. Ich muss aus diesen ganzen politischen Ich möchte eine ganz komplett apolitische Sendung machen. Es ist mir zu anstrengend. Ich möchte im Oktober so eine Sendung machen wie Horst Lichter. Wirklich, das ist eine geile Idee. Auf der Drachenburg stehen und einfach nur Antiquitäten.
Ich finde das auch super. Es gibt eine neue Sendung mit Antoine Richard, der einer von den Superhändlern, zusammen mit Olli Geissen. Ganz schlechte Kombi leider. Hätten die mit mir machen sollen. Ich hätte das gemacht. Ich gucke mir nämlich die Superhändler, die hier, die Antiquitätsficker und so. Ich gucke mir das alles an. Ich bin ja großer Fan. Ich bin ja selber eine kleine Trödlerseele. Und wenn das hier nicht hingehauen hätte... Ich glaube, ganz ehrlich, also am meisten Freude in meinem Leben, abgesehen von meinem...
Jetzt kommt so eine Ansprache. Ja. Euer Onkel, der Olli.
Ja, Olli. Ja. Ich gehe jetzt auf Tour wieder und auf der Bühne stehen, das ist wirklich eine Passion. Aber die größte Freude hatte ich früher als Kind, als meine Mutter immer gesagt hat, du musst mal wieder so Geld verdienen, und ich meine Hörspielkassetten bei Karstadt irgendwie mit einer Wolldecke vorm Eingang noch mit zwei, drei anderen Kindern man so Sachen verkauft hat. Und das wollte ich dich sowieso mal fragen. Das ist komplett verschwunden. Und gab es das da in deiner Jugend auch, dass man sich vor Hertie oder Kaufhof irgendwie mit so einer Wolldecke und Sachen, die man nicht mehr braucht hat, hingesetzt hat und die verkauft hat und dann abends mit 7 Mark nach Hause kam und das Geld
gehört... Das gibt es immer noch.
Aber
das
nicht mehr nicht in der Osterstraße in Karstadt, wo ich das gemacht habe zum Beispiel. Ja. Und also in Hamburg habe ich es lange nicht gesehen und in Berlin ist das viel zu uncool. In Berlin sehe ich nirgendwo ein Kind draußen auf der Straße irgendwie mal so Sachen verkaufen. Und ich finde, das ist für Kinder die erste Art und Weise, mit Handeln und so umzugehen. Und ich habe das geliebt, da mit der Wolldecke irgendwie meine Sachen zu verkaufen. Und es war total aufregend. Es war auch für Kinder so mit Erwachsenen reden und denen so Sachen verkaufen. Eine tolle Sache. Ich weiß, gibt es nicht mehr. Gibt es, glaube ich, seit Tinder gibt es das
doch,
nicht
das,
mehr.
Nein.
Tinder hat das leider jetzt
ausgelöst. Dann lernen sie Kinder und Erwachsene im Internet kennen. Das machen die nicht mehr wie früher.
Das machen die nicht mehr mit der Wolldecke von Karstadt.
Ah.
Nee, aber gibt es das noch? Gibt es das noch, dass man das mit Kindern, also ja, Susanne nickt gerade.
Ja, das gibt es noch. Also das gibt es auf jeden Fall noch, dass Kinder das machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kaufe auch manchmal so abgegrabbelte Kartenspiele.
Ich kaufe auch immer
so ein Uno-Spiel für 50 Cent, wo alle Karten schon irgendwie mit Popeln hinten dran, wo man schon an der Rückseite der Karte erkennen kann, was auf der anderen Seite drauf ist, weil die alle so markiert sind. Das mache ich gerne auch mal. Ich kaufe da auch mal gerne mal was und schmeiße dann aber immer weg, also hinterher, weil ich möchte das nicht in meiner Wohnung haben.
Ich hatte eben gerade vor der Pause das Zitat von Max Horkheimer noch versprochen und das geht so. Je mehr Freiheit es gibt, desto mehr wird die Gerechtigkeit dadurch gefährdet, dass die Stärkeren, Gescheiteren und Geschickteren die anderen schädigen. Und das, finde ich, passt vor allem so gut auch für solche Sachen wie den Wohnungsmarkt oder ähnliche Sachen. Und
ja, wie wir von Spotify gefickt werden. Jede Woche aufs Neue. Nur weil die...
Ja, nee, aber es ist grundsätzlich tatsächlich so, dass wir immer alle so, alle reden immer mehr von Freiheit, haben aber Privatsphäre aufgegeben, verlangen immer mehr Freiheit, immer mehr das zu tun. Für diese Freiheit brauchst du aber Geld. Wenn du dieses Geld nicht besitzt, bist du nicht frei. Und das wird auch gar nicht mehr weiter hinterfragt, weil wir gerade, glaube ich, einfach in so einer, wo es keine Alternative für Menschen gibt und kein Gefühl von, ich kann auch ohne Geld glücklich sein. Das ist, glaube ich, in den 90er Jahren war das ein großes Thema über Kapitalismus und wie der die Welt verändert. Ich glaube, inzwischen ist es so schlimm, dass es noch nicht mehr drüber geredet wird. Und das andere Problem ist, dass unsere Streitkultur und Diskussionskultur leider so versandet ist, dass man das alles, dass sofort irgendjemand kommt und einen versucht, so eine Argumentation zu ersticken und da so, weil er da irgendwie, aber auch nur aus Ego-Gründen, seine eigene Meinung auch nochmal zu sagen muss und sagen muss, ja, ich sehe das ja alles ganz anders. Und so auch keine Diskurse oder Diskussionen zu solchen Themen stattfinden. Und
Ich habe eine schöne, dazu passende, noch nicht ganz ausformulierte visuelle Theorie. Mhm. Ich glaube nämlich, dass alle Dinge, die man versucht zu unterdrücken oder die nicht stattfinden, obwohl sie eigentlich da sein müssten, sich immer eine andere Form geben. Die tauchen immer an anderer Stelle wieder auf. So ein bisschen so, wie wenn man eine Wasserbombe hat, die komplett mit Wasser gefüllt ist und einen Luftballon mit Wasser gefüllt und man drückt ihn an der einen Stelle klein, dann wird er an der anderen Stelle immer größer. Und ich glaube, dass dieser Drang nach individueller Freiheit, die man sich aber nicht leisten kann, zum Beispiel sich darin manifestiert, dass Leute, die das Gefühl haben, sie hätten gerne diese Freiheit, die ihnen von der Gesellschaft versprochen wird, sie sich aber nicht leisten können. Aber das Einzige, was sie dann noch tun können, ist quasi den Drang zum Individualismus und der vermeintlichen Freiheit, sich durch zum Beispiel Tätowierungen oder Körperschmuck zu geben. Also dass das so parallel verläuft, dieses Aufblühen von ich mache mir meine kleine eigene Freiheit, meine kleine eigene Individualität mit angeklebten Nägeln oder irgendeinem Tattoo im Gesicht, also wirklich bis zum Exzess, also bis zum Gesicht, bis zum Gesichtstattoo etwas Besonderes sein wollen, etwas Individuelles
und vermeintlich Freies sein wollen. Das ist der letzte Weg nochmal, sich von den anderen abzuheben momentan, was viele machen. Diesen Schritt gehe ich jetzt, ich lasse mir jetzt im Gesicht. Jetzt habe ich gerade gelesen, der Sohn von Cindy Crawford hat sich Misunderstood auf die Backe tätowiert. Ja, und ich denke mir, das ist absolut wichtig, dass du da als Elternteil deinen Kindern rechtzeitig sagst, ey, ganz ehrlich, das Leben ist noch mehr als nur, bis du 30 bist und das cool ist. Irgendwann bist du 50 und das Leben hat verschiedene Facetten. Du wirst immer noch mal eine andere Meinung, einen anderen Blickwinkel auf Sachen kriegen. Es wird nie so sein. Und wenn du dir die Scheiße jetzt ins Gesicht machst, ne, dann hast du das immer da und irgendwann willst du das nicht mehr. Irgendwann willst du auch nicht mehr sein, weil der Mensch und alles besteht aus Veränderung, das ganze Leben. Und das ist gerade kontraproduktiv zu deiner Entwicklung, was du da gerade tust. Weil du dir damit einen Stempel setzt oder irgendwas machst. Ganz ehrlich, ich bin wirklich der Meinung, die Eltern, die ihren Kindern das erlauben oder auch wenn die 18, 19 sind und das nicht hingekriegt haben, dass die sich da echt im Gesicht so ein Rotz. Ich habe diesen YouTuber gesehen, der jetzt auch da so ein Wirbel vom halben Jahr oder ja, also ja, die Leute, die haben mir im Gesicht gewesen. Und es sieht einfach aus wie eine Fake-Kotelette, die da sich da am Ohr hinmachen lassen. Und es tut mir auch so leid. Und wahrscheinlich würden die auch sagen, das ist ja auch das Schlimme, bei vielen Entscheidungen, die du im Leben triffst, dass der Stolz dir verbietet, später mal zu sagen, ja, war eine Scheißidee. Weil wenn du misunderstood, wirst du immer sagen, und dann fängst du an, deine eigene Lüge zu leben. Weil ich schwöre dir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, schwöre, dass es genug Leute gibt, die sich für irgendeine Entscheidung hinreißen lassen haben und dann zu sagen, ja, war damals eine wichtige Entscheidung für mich, hat mir geholfen. Aber wenn ich denke, oh, ich hätte die Kacke gerne nicht da im Gesicht.
Ja, und weißt du, wenn du so eine Wasserbombe, so einen runden, mit Wasser gefüllten Luftballon in der Hand hältst, dass du dir ein Gesichtstattoo gemacht hast, ist letztlich nur Ausdruck von irgendwas, was du an anderer Stelle nicht gemacht hast, glaube ich. Also ich glaube, dass man dahin kommen muss, dass man in der Hand einen Luftballon hat, eine Wasserbombe hat, die nicht, wo nicht gedrückt wird, sondern wo das in alle Richtungen gleichmäßig der Druck verteilt ist. Egal, ne, also wenn du sowas spürst, ist auch, wenn man verrückt wird oder wenn man, keine Ahnung, schwer neurotisch wird, ist das ja oft auch ein Zeichen dafür, dass man an einer Stelle eventuell sich vielleicht gedanklich in eine andere Richtung hätte auch bewegen können. Und im Rahmen von Therapie versuchen Psychotherapeuten Menschen an den Punkt, an den Wegpunkt in ihrem Leben zurückzubewegen, teilweise in der Jugend oder in der Kindheit, wo sie mal falsch abgebogen sind und wo diese Probleme angefangen haben, sich zu vergrößern und mehr zu werden. Und so ein bisschen ist das, ich finde mir diese Vorstellung, dass man, wo man drauf drückt, wenn man auf etwas drauf drückt, dass ich an anderer Stelle, dass es nicht weg ist, das geht nicht weg. Mhm. Also wenn man etwas ignoriert oder etwas verheimlicht oder etwas meint, nicht ausdrücken zu müssen, dass das dann nicht weg ist, sondern an anderer Stelle vielleicht sich in anderer Form präsentiert. Deswegen muss ich mal diese komische Wasserbombe denken. Vielleicht ist es ein bisschen weird.
Ich lese hier gerade noch einen ganz tollen Satz von Horkheimer. Passt nur halb dazu, aber den finde ich voll geil. Treue zur Philosophie bedeutet, es der Angst zu verbieten, dass sie einem die Denkfähigkeit verkümmern lässt.
Oh, ich habe auch einen schönen Satz von Horkheimer hier. Dreimal täglich die Vorhaut reinigen, mach das Gesicht.
Genau, dreimal täglich die Vorhaut mit der Q-Tip immer unten und auch vorne ins Loch rein. Okay. Ich glaube, einen besseren Übergang.
Wie so ein Schornsteinfeger. Mit so einem kleinen, dünnen Stahldraht, wo eine Bleikugel dranhängt, aus dem Angelset. Und dann schön noch so ein Pfeifenreiniger damit dran. Und das wird dann bei der Erektion oben wird das reingeschoben.
Nur bei der Erektion
in den Harnbereich reingeschoben. Deswegen ist Max Horkheimer, ist ja 105 geworden.
Weil der
im Kopf.
Ja, deswegen, es gibt auch einen eigenen Penisreiniger, der nennt sich Horkheimer. Das ist so mit so Haken dran,
Das ist, das ist ein Pfeifenreiniger an so einem ganz dünnen Stahlseil, wo unten so Bleikugeln dran sind. Und die werden wirklich wie beim Schornsteinfeger, werden die in das irrigierte Glied
reingeworfen.
Rein hinabgelassen und dann, oh Gott. Wie in so einer Cappuccino-Maschine mit so einem Cappuccino-Reiniger im Spülprogramm wird das mit so einer Flüssigkeit nochmal nachgespült, damit das alles von den Verkrustungen befreit wird. Und das letztlich hat Max, das war das Geheimnis von Horkheimer letztlich. Was der konnte, was andere nicht konnten.
Adorno, was die sich da ausgedacht haben, darüber haben wir auch die
Schule. Gegenseitig.
Ja, gegenseitig.
Gegenseitig.
Eichelpflege mit Adorno und Horkheimer, was da auch, das Buch ist. Ja,
und das wollten sie nicht verlegen. Das war das große Ding.
Das war das Ende der Frankfurter Schule eigentlich, als das Penisbuch nicht veröffentlicht wurde vom Verlag. Das war das Ende von Horkheimer und Adorno.
Ganz mal ohne Witz, auch Horkheimer und Adorno haben zusammengehangen.
Haben auch nur gewichst. Die haben auch noch mit Wasser
Die haben natürlich einen Pimmelwitz nach dem anderen. Das wurde ja damals noch nicht podcastmäßig verarbeitet. Ja. Die konnten damals, und der Markt war damals noch nicht so bereit. In den piefigen 50er, 60er, 70er Jahren, 60er Jahren konnte man nicht so Pimmeleien an irgendwelche Verlage bringen. Die haben letztlich Pimmeleien verfasst und diese ganzen philosophischen Abhandlungen waren letztlich Abfallprodukt von den Penisreinigungstipps, von den geilen Pimmelwitz.
Von den geilen Sachen. Und wir, dieses Spirit von Horkheimer und Adorno, die verbreiten
wir. Wir machen das umgekehrt. Ja. Wir haben keinen Markt für unsere philosophischen Ergüsse, dass wir keiner mehr hören, weil auch alle sagen, das hat einer schon mal schlauer aufgeschrieben.
Ja, das hat einer schon mal viel besser gesagt. Ja.
Und in Verlagen, da gehen eh nur noch Bücher, wo man vorne groß mit einem kultigen Foto vorne mit drauf ist, wo man in die Kamera schreit. Alter, ich habe mir so Mühe gegeben mit meinem Witzebuch und habe da extra bei Kiwi mein Witzebuch jahrelang mir aus den Fingern gezogen. Also ein solides Witzebuch, muss man wirklich sagen, ich habe da Stunden an Schweiß reingebracht. Hat sich 0,0 verkauft, als ich das geile Cover hatte mit der belgischen Fahne vorne drauf. Mhm. Und seit ich da vorne mit so einem Kultfoto drauf bin, wo ich irgendwie in die Kamera reingehe, geht das Ding wie bescheuert weg und schäme mich so sehr dafür. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich schäme mich da so, es tut mir auch total leid, das war nicht meine Entscheidung. Ich habe einfach nur irgendwann den Vorschuss, der Verlag muss den Vorschuss, der sich nie rausbezahlt hat, war schon kurz vorm Verramschen und da haben sie ein Foto von mir vorne drauf gemacht, wo ich kultig gucke wie so ein Radiomoderator, wie so ein Idiot. Und seitdem geht das wie bescheuert und ich schäme mich so sehr dafür. Das nächste Buch, wenn ich jemals wieder eins schreiben sollte, da wird kein Foto von mir drauf sein, garantiert nicht. Hoch und heilig versprochen.
Sehr, sehr gut. Das ist aber auf alle Fälle, ich hätte gerade so einen guten Ansatz auch noch, was dieses Buch angeht. Egal, Jan, ich glaube jetzt.
Nee, aber ich schwöre dir, Horkheimer und Adorno, die haben gepimmelt ohne Ende.
Ja, natürlich Adorno auf alle Fälle. Adorno, Horkheimer Adorno, klingt wie so Ficknamen auch schon, finde ich. Auf alle Fälle.
Zähl mal den Horkheimer.
Sag mal den Horkheimer, Adorno, Alter, Adorno. Wir machen jetzt für euch, wir haben uns hochgepusht. Wir haben angefangen ein bisschen ernst heute, aber jetzt haben wir uns hochgepusht. Jetzt kommt der Partyteil der Sendung. Hier sind für euch wieder mal
die großen K.O.-Tropfen-Cocktail-Tipps mit Olli und Jan.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen 5 Lebensmittel im Kühlschrank, die man vor allem, wenn der Kühlschrank abgetaut werden muss, oder die man immer findet und sich fragt, hä, das war hier die ganze Zeit drin? Kennst du das
auch? Die großen 5 vergessenen Dinge im Kühlschrank. Und zwar wirklich Lebensmittel, also jetzt nicht sowas wie die Ehre von Christian Lindner.
Nein.
Oder? Oh, da kann man ganz hinten an der Rückwand, ganz festgefroren und verklebt mit so ein bisschen Papier vom Jo.
Dann lass mich anfangen. Verklebt an der Rückwand eine halbe aufgeschnittene Zitrone, die total eingetrocknet ist und auch kaum noch als Zitrone zu erkennen ist, die man irgendwann mal, weil man mal so denkt, immer so durchgeschnittene Früchte und so, ach, die benutze ich dann morgen, die Tomate. Und dann wirst du die nie wieder benutzen. Und dann ist da diese Tomate halb aufgeschnitten, auch noch nicht mal in Alufolie. Und irgendwann verwandelt sich dieses Ding, obwohl es gekühlt wird, so in so einem fauligen schwarzen Matsch und fängt dann auch noch, weil du die Lebensmittel davor immer weiter nach hinten schiebst, klebt das Ding an der Rückwand und hast du so eine Tomate oder so eine Zitrone oder irgendwas an der Rückseite und musst das mit so einem Spachtel abklappen. Bei mir die getrocknete Zitrone, der große Klassiker auf Platz 5.
Lass mich mal ganz kurz da einhaken eben. Mhm. Menschen, die Lebensmittel, die sie aufbewahren wollen, mal kurzfristig, in Alufolie einwickeln, die haben wirklich ihr Leben
nein, in den Griff. Es gibt auch Folie.
Viele Leute werden sich beschweren, aber dieser neue Trend, Bienenwachspapier zu verwenden, also gewachstes Papier, was man auch verwenden kann, statt Frischhaltefolie. Ich sag mal so, da wird der Dieter Nuhr in mir wach. Ist das wirklich eine Sache, die ökologisch sinnvoll ist? Ist das wirklich eine Sache, die hygienisch sinnvoll ist? Ist es nicht so selten, wie das vorkommt, dass man ab und zu mal Sachen, halb angeschnittene Sachen, die man nicht verbraucht, in den Kühlschrank tun muss? Reicht es nicht dafür, eine Rolle Klarsichtfolie zu haben, die man nur alle 10 Jahre auswechselt oder sowas? Ist das nicht okay? Ist das nicht gerade noch okay? Besser als sich da bei Davanda irgendwie 70 Bienenwachspakete dazu bestellen. Oder das Allerschlimmste ist Alufolie. Das macht man einfach nicht.
Alufolie macht man noch nicht. Es gibt Backpapier. Papier.
Packpapier.
Naja, so ähnlich.
Butterbrotpapier.
Butterbrotpapier. Und früher in der Schule, warst du einer von den Kindern, die Butterbrotpapier hatten, oder hattest du Klarsicht?
Ich hatte immer Tupper. Wir sind eine Tupper-Familie.
Tupper ist auch mega, finde ich auch gut. Aber diese Kinder, die dieses Butterpapier, das war meistens aus gutem Hause oder diese Tüten schon hatten. Weißt du, diese Tüten, wo das Brot in so einer Tüte war, hatte ich auch leider nie. Auf Platz 5 bei dir, Jan.
Auf Platz 5 bei mir ist die Currypaste oder das Tomatenmark. Das würde ich jetzt mal so eine Kategorie. Immer in der Kühlschranktür. Meine Kühlschranktür geht nach links auf.
Wohin geht deine auf?
Guck mal, wie im echten Leben. In meiner Kühlschranktür ist immer, ich denke mir so, ach komm, so eine Currypaste nimmst du mal mit, falls du dir mal einen Curry machen möchtest, dann stelle ich das da rein, benutze es einmal, weil du auch nie die ganze Currypaste brauchst, weil das ist ja verflucht scharfes Zeug, dann machst du einmal so einen Teelöffel da rein und dann stellst du die Currypaste wieder zurück in den Seitenschrank und dann steht das dann neben dem Glas mit Kapern und dem Tomatenmark. Ja. Und bei Tomatenmark bin ich so, da kaufe ich immer diese
Tuben.
Zahnpasta-Tuben, diese Tuben, wo man mit dem Deckel...
Die man anfängt hinten aufzurollen und vorne ist noch voll viel, wo man immer die Masse nach vorne, damit man später nicht so drücken muss. Und irgendwann hat man davon so 4, 5 Tuben, die alle so verformt im Kühlschrank
sind. Ja, und vorne ist das so ein verkrustetes Tomatenmark dran, dass man auch immer nicht so genau weiß, ob man das noch benutzen kann. Ich würde es mal zusammenfassen, weil es ist wirklich, da steht auch immer zum Beispiel die Mayonnaise und der Senf. Und bei Senf ist es immer so, wenn sich irgendwann der Essig absetzt, weiß ich immer nicht genau, wie lange man das noch verwenden kann. Und ich schmeiß dann eher lieber weg. Also bei mir Currypaste und Tomatenmark auf Platz 5 der großen vergessenen Sachen im Kühlschrank. In der Tür.
Ja, Eisfach zählt ja mit oben, das Eisfach.
Zählt mit. Ne? Das 5-Sterne-Fach oder 3-Sterne-Fach.
Also bei mir war es nie ein 5-Sterne-Fach. Bei mir war es immer nur ein 3-Sterne-Fach. Und irgendwann, wenn du den Kühlschrank auftauen musst und das ganze Eis weg ist und du denkst, hä, was ist das denn da noch oben im Eisfach? Und
Pinguin.
Kleiner Pinguin, der sich da... Nee, dann denkst du, was ist das denn, das Blaue da so? Und dann ist das so eine iPad-Brille. Also hier so eine Kühlerbrille, die du dir irgendwann mal hast aufschwatzen lassen zum Kühlen. Die man sich, wenn man vom Saufen nach Hause kommt, nicht auf die Augen macht, weißt du, so eine, diese Schwellung wegmacht. Und die hast du irgendwann mal ins Eisfach getan. Ist dreimal schon mit verschiedenen Eisen. Da war schon der eingefrorene Rosenkohl stand da schon drüber und alles mögliche. Und dann hast du diese Brille und dann kratzt du und das ist mit voll diese Eispad-Brille. Weißt du, welche ich meine.
Ich weiß, was ich, mit so einer blauen Flüssigkeit drin. Ich
genau.
Weiß genau,
und
was
die, du meinst. Die, irgendwie, und denkst du, ach ja, die hat mir damals so und so irgendwie gegeben oder so, keine Ahnung. Nie benutzt, aber die ist das allerletzte. Die blaue iPad-Brille, sag ich schon, also Augenbrille. Also so eine Kühl- oder auch Kühlelement. Gerne irgendwo so ein Kühlelement. Kennst du das
noch? Ja, so ein Kühlelement, was beim Kühlschrank am Anfang mit dabei ist. So Kühlakkus, die man dann hinten reinschiebt, aber nie benutzt, weil man selten Camping geht. Und wenn, dann kauft man sich aber frische, weil man den völlig vergessen hat. So ein Kühlakku auch gerne mal hinten mit drin.
Ja.
Naja, bei mir auf Platz 4 der großen vergessenen 5 Dinge im Kühlschrank ist der Block frischer Hefe. Und zwar ist das auch wirklich frische Hefe. Ich kaufe
immer Hefe
frische Hefe. Mensch, ich kaufe heute mal frische Hefe. Mal nicht die Tütenhefe. Ich backe heute lecker Zimtschnecken, mache ich mir schön mit frischer Hefe. Dann tue ich das in den Kühlschrank rein und dann wird das aber, tue ich das fatalerweise nicht in die Kühlschranktür, weil ich weiß, tue ich das lieber nicht zur Currypaste, weil da vergesse ich das. Dann stelle ich die Hefe aber ins Regal und stelle dann Sachen davor, die größer sind. Und so wandert die Hefe immer weiter im Laufe der Zeit. Das ist eh so. Ich glaube, wenn irgendwie Fossilienforscher eines Tages meinen versteinerten Kühlschrank finden, dann können die anhand der Schichten, die in meinem Kühlschrank herrschen, also wenn man den auf die Seite kippt, dann ist die Schicht, die ganz oben ist dann, also oder die, je nachdem, auf welche Seite man das kippt, die Schicht, die am nächsten an der Rückwand vom Kühlschrank dran ist, das ist die älteste Schicht mit Kühlschranksachen. Da stapeln sich ganz alte Sachen.
Das ist die älteste Schicht des Gewerbes. Ja, ja, das ist wirklich wahr.
Und dann wird immer die Hefe durchgedrückt und irgendwann landet die Hefe an der Todeswand hinten, wo die dann festfriert und dann auch so langsam nach oben wandert. Und Hefe ist ja das Tückische. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ja wirklich so eine Art Lebewesen. Das entwickelt da hinten so eine fregelartige Mikrokultur, wo wirklich dann hinter den Joghurtbechern und der Kinderriegelverpackung und so, wo dann wirklich teilweise Partys gefeiert werden, jahrelang. Und mein Kühlschrank, ich habe so einen abtaufreien Kühlschrank. Ich muss nie abtauen. Irgendwann
Wieso
kommt das aber.
Kühlschrank musst du doch mal abtauen, oder?
Nein, meinen musst du nicht abtauen. Ich habe so einen Cyber-Kühlschrank, muss man nicht.
Hast du einen Kühlschrank mit Eiswürfelfunktion vorne, so einen, wo man drauf drückt?
Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Kühlschrank aber mit einer riesengroßen Gemüseschublade, wo man Gemüse reintun kann. Und ich bin da sehr pingelig. Eine Gemüseschublade, eine Fischfleisch- und Käseschublade.
Aber die ganz unten, du meinst unten, die du so rausziehst, wo unten das Gemüse drin ist.
Genau.
Ne?
Und da hier ist sogar mehrere Partitionen unterteilt.
Ja, ich finde, das ist aber die gefährlichste, weil da ganz hinten, weil das ist ja eine ziemlich große, es sind noch immer irgendwelche noch Kohlrabi oder irgendwas drin von so einem Eintopf.
Sellerie. So ein Blocksellerie, wo man immer nur einen halben Sellerie für eine Soße verwendet und denkt, ach komm, ich schmeiß den jetzt nicht weg. Sellerie kannst du immer gebrauchen, der hält ja ewig. Dann tust du den da rein und bei mir ist das Schneckenfach. Da habe ich, wenn du da einen Kopfsalat drin hast, wo du mal eine Schnecke vergisst, dann hast du da unten wirklich Schneckenleben. Und wenn die zusammenkommen mit der Hefe im oberen Bereich,
dann wird es interessant.
Dann wird es wirklich interessant. Und so ist, glaube ich, auch der Coronavirus im weitesten Sinne entstanden. Durch solche unwahrscheinlichen Kombinationen im Kühlschrank. Und wenn dann noch die verlorene Ehre von Christian Lindner mit dazu kommt, dann wird es auch die sich hinten im Kühlschrank. Christian, was hat der eigentlich? Hat der viel Red Bull im Kühlschrank, Christian Lindner?
Ich weiß gar nicht, ob der ich will auch gar nicht jetzt hier so Politiker-Bashing, aber wenn ich.
Nee, lass uns mal
ruhig diese Videos, wenn ich das Video verangucke, wie der mit 18 vor der Kamera war, weiß ich gar nicht, ob die Ehre überhaupt verloren gegangen ist oder ob da nie eine vorhanden war. Echt jetzt?
Ja. Lass mal nicht, der arme Kerl, ja, der hat viel.
Auf Platz 3. Dein Platz 4 waren
Hefe. Und bei der Platz 3.
Auf Platz 3. Ganz oben das Fach bei mir ist alles voll mit Remouladenflaschen. Und zwar, weil ich auch immer gerne Knoblauchremoulade, Cocktail, auch alle gerne dreimal und verschiedene Filme, Pommessoße. Ich bin richtiger Soßenfan. Und das Problem ist, dass da ganz oben so eine Wand an nur Soßen, dann Zigeunersoße, die man nicht mehr so nennen darf, aber die immer noch so heißt.
Wie so eine Armee, wie so Soldaten stehen die da oben aufgereiht.
Wie so Soßenarmee.
Und dann so eine
freakige Soßenarmee.
Auch geil, Zigeunersoße, ich dachte, das soll 3 Jahren nicht mehr so genannt werden irgendwie. Und dann hast du da alle möglichen Barbecue-Soße, Zwiebel. Also jede Soße ist da. Und dahinter aber, hinter dieser Armee, da sind die Interessanten. Da sind von meiner Mutter oder von meiner Oma
die eingelegten
Sachen. Marmelade oder ähnliches, ohne Datum. Und du bist dir nicht mehr sicher, was davon... Und du und jedes Mal weißt du, dass da irgendjemand aus deiner Familie sitzt und das den ganzen Winter einkocht. Und dann kriegt jeder bei uns in der Familie hier so ein Glas mit, hier ist Pflaumenkompott von Omi oder so. Und dann hast du es. Und irgendwann, früher habe ich immer gedacht, und irgendwann habe ich mir vorgenommen, ne, das macht meine Oma, weil sie mich lieb hat und weil sie das gerne macht und so. Und ich will das auch essen. Dann kommen aber diese ganzen Scheißsoßen und verdecken das. Und dann vergeht ein Jahr später. Und dann hast du so 5, 6. Und dann steht da immer nur so handschriftlich draufgeschrieben, Marmelade, Kompott. Hier und so.
06 2017.
Und dann denkst du, Und dann rufst du auch an, sag mal, hier ist noch was, 6, 2017, kann man das noch essen? Ja, sag nur Zucker, das kann man noch essen. Und dann ist da aber trotzdem so ein Pelz drauf. Deswegen eingelegte Marmeladen ohne Beschriftung aus allen möglichen Jahrzehnten sind auch von mir gern gesehen.
Und das ist übrigens, wenn man, das es gibt ein im Leben eines eingelegten Marmeladen, also selbstgemachten Marmeladenbesitzers, gibt es einen Punkt, wo sich das Leben ändert, nämlich der Punkt, wo Kinder kommen. Und Kinder haben es nicht so mit, ich sag mal, Küchenhygiene. Das macht Kekse backen mit Kindern, haben wir öfter schon mal drüber geredet. Gerne mit Kindern Kekse backen, aber bitte niemals essen. Nicht niemals essen.
Niemals
einfach dezent verschwinden lassen in einer Dose, die irgendwann nicht mehr auf dem Tisch steht. Aber und alle,
was sind denn da für grüne Stücke drin? Hast du da Pistazien reingemacht? Dann siehst du, dass es ein kleiner Popel ist irgendwie, der da reingestopft wurde. Genau.
Und der Moment, wo Kinder in der Familie sind, die auch gerne diese selbstgemachten Sachen von Oma essen, das erkennt man immer daran, dass Kinder einfach ihre angeleckten Messer dann in diese Marmelade reintun. Und das ist der Moment, wo für mich als Hypochonder oder Teilhypochonder, da kommt dann der Pelz in die Marmelade. Angeleckte Kindermesser, die ungewaschenen Popelfinger, die einfach mal kurz am Rand abschlecken, dann wird das Ding halb gar zugedreht oder steht mal so einen Tag länger, weil man im Stress ist auf dem Tisch draußen bei Zimmertemperatur und geht, ach, das jetzt reicht noch, egal, 3 Tage draußen ist nicht so schlimm. Und so entsteht der Pelz. Wenn Kinder kommen, kommt der Pelz auf die Marmelade. Ist nun mal einfach so.
Es ist wirklich so. Das ist auch ein Schutz der Marmelade, weil die nicht gegessen, weil die auch Angst hat vor den Kindern. Das ist so ein Pelzschutz.
Die Marmelade zieht sich in sich selbst zurück aus Angst vor den Kindern.
Also eingemachte Kompottgläser und alles Mögliche im hintersten Winkel des Kühlschranks ist mein Platz 3. Oder 2 war das schon.
Ja, aber ist bei mir auch so. Und auch eine schöne Metapher für die Welt, dass diese ganzen Convenience-Soßen von Tomi und von Kühne, wie sie alle heißen, dass diese Fabrikware die guten, eingemachten, selbstgemachten Sachen von Mama und Oma verdrängt durch ihre durch schiere Masse und günstig.
Und dass man dann auch immer noch eine Marmelade kauft, obwohl man 3 von der Familie zu Hause hat und dann irgendwann auch den Überblick verliert an Remo. Also das ist das oberste
Fach. Ja, oder so eine geile Edelmarmelade sich kauft für 5 Euro und dann die dann von Bon Maman oder sowas und die dann aufmacht, aber die trotzdem nicht ganz so geil ist wie die Sache, die Oma mit Sachen aus dem Garten irgendwie gemacht hat. Ja. Bei mir auf Platz 3 ist auch die Hamburger Soße.
Das war mein Platz 2, ist dein, oder?
Nee, es war dein Platz 3.
Ach, das war mein Platz 3. Okay.
Wir sind bei 3 und mein Platz 3 ist Hamburger Soße. Von daher brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ich kaufe nicht so
Hamburger
viel
Marmelade. Soße?
Hamburger Soße. Ich kaufe Hamburger Soße. Ich kaufe gerne Hamburger Soße. Und zwar, weil ich ich habe irgendwann, wir hatten früher in der Schule ein Kind, einen Jungen, der kam aus einer Schaustellerfamilie. Wir hatten öfter mal Schaustellerkinder bei uns in der Klasse. Und dann, wenn man wieder Jahrmarkt in der Stadt war, bei uns der große Fegesackermarkt, natürlich. Mhm. Und da waren für die Zeit waren dann Schaustellerkinder bei uns in der Schule. Und immer dann hat man günstiger Sachen auf dem Jahrmarkt essen können. Und der Schaustellerjunge, der bei uns, liebe Grüße an René, ab und zu sehe ich ihn noch, der ist macht mittlerweile, glaube ich, auch bei Eis wie Sahne macht er jetzt mit, auf dem Freimarkt und so, immer noch in der traditionellen Schaustellerfamilie. Mhm. Und immer wenn der da war, da haben wir günstige Hamburger essen können. Und die Hamburger auf dem Jahrmarkt, die man mit so Röstzwiebeln, die so 7 Wochen lang auch von einem Jahrmarkt zum anderen so mitgeschleppt werden. Die Champignons in der großen Pfanne, die haben wir hier in München schon angebraten, letztes Jahr.
Warum ist eigentlich, wollte ich nicht sowieso...
Junge, Champignon-Pfanne zum Mitreisen gesucht. Ja.
Junge Champions zum Mitreden. Aber das ist jetzt sowieso nicht. Warum
und die Zwiebeln, die auf die Burger kommen, sind halt auch Mitreisezwiebeln. Ja,
die haben schon einen mehr gesehen als mancher der da von den Mitreisenden. Also als manches Karussell. Und die
richtig in Fett gebraten auf so ein geiles Burger Patty, wo man nicht so genau weiß, aus welchem Fleisch das eigentlich ist. Ob das vielleicht aus den Typen, die nicht mehr ganz so gut die Karussells ausbauen.
Ja, wo ist denn Shorshi, der Karussellbremser, der immer da war?
Keine Ahnung, aber wir haben neue Burger Patties bekommen. So, und da ist immer so eine
Beyond
geile Soße
Meat
drauf.
Beyond Meat.
Oh Gott.
Beyond. Das ist wirklich so, diese ganzen...
Beyond Meat.
Ja, das ist ja gerade das Ding immer, Beyond Meat. Klingt auch wie so eine Soul-Sängerin,
Beyond Meat. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass die Burger-Soße ich dann als Kind immer so lecker fand und dann irgendwann rausgefunden habe, dass es einfach nur die aus dem Supermarkt ist, die günstigste. Und dann kaufe ich immer die günstigste und stelle die mal rein, esse aber nur einmal im Jahr Burger und deswegen wird die immer
Die wird immer schlecht und dann und das Schlimmste ist, wenn du es vergisst und presst es direkt drauf und dann kommt schon so eine, erst bei einer schlechten Soße kommt erst so eine wässrige Flüssigkeit und dann kommt die Soße. Wenn da so wässrige Scheiße rauskommt, dann weißt du, die Soße ist schlecht.
Aber das ist, könnte wirklich, dass diese jungen Männer zum Mitreisen, die gesucht werden, die gehen einfach nicht verloren, sondern das ist einfach Teil des Systems, die werden einfach gebraucht.
Das ist ein Recycling-System. Erstmal wird das Karussell gebremst und wenn die merken, die Reserven, dann heißt es Gnadenhof und der ist bei Schorschi auf dem Grill. Wahrscheinlich ist es echt so.
Ja. Das ist natürlich dieser bitterböse schwarze Humor von Fest und Flauschig, den viele Leute ja völlig zu Recht ein bisschen kritisch immer betrachten. Aber letztlich könnte das wirklich eine der großen Menschheitsrätsel gerade eben gelöst werden.
Wo bleiben die jungen Menschen zum Mitreisen? Warum ist da keiner ausgestiegen mehr? Warum bleiben die da in diesem System?
Ja, warum hängen die Schilder in jeder Stadt mit dem jungen Mann zum Mitreisen? Und warum sind nächstes Jahr beim gleichen Karussell andere junge Männer zum Mitreisen mit dabei?
Wo sind die alten jungen Männer zum Mitreisen?
Wo sind sie geblieben? Wo sind eigentlich die Männer, die früher mal junge Männer zum Mitreisen waren? Die gibt's nämlich nicht in alt. So, oh. Und es ist wahnsinnig schwer zu ermitteln. Ey, und wenn wir einen Tatort machen, wir sind die Kirmesermittler. Wir nehmen uns dieser ganzen Straftaten an, die da passieren. Und wir sind die Einzigen, die dann, junger Polizisten.
Ey, das ist total der Erste.
Die Schaustellerpolizisten. Wir haben einen eigenen Wagen und reisen immer mit. Wir sind Schausteller, aber auch Polizisten.
Nein, Jan, wir sind ein Undercover dabei.
Nein.
Unser erster Fall von Böhmi und Schulz zieht sie beide ins Schaustellermilieu. Wirklich.
Nein, pass auf, wir sind die ersten Kommissare im Tatort und das ist auf so vielen Ebenen gut, die einen eigenen Wagen haben, die mit jedem Jahrmarkt mitfahren. Wir sind die Schaustellerermittler.
Weil wir nicht genug verdienen, weil die Polizisten nicht mehr genug bezahlt werden.
Weil der Tatort ist ja immer, ist es der Kölner Tatort oder ist es der Berliner Tatort? Wir sind der erste Tatort, der aus jeder Stadt kommt, weil wir sind die Schausteller. Aber uns schmeißen die ganzen ARD-Anstalten die Kohle in den Topf, um das zu realisieren. Wir sind der erste Tatort, der jede Woche aus einer anderen Stadt kommt, weil wir
die jede Woche, dann heißt es, dass die anderen Tatorte
nicht jede Woche.
Also aber wir würden alle drei. Pass auf, das ist auch geil. Erste Verhandlung mit der ARD, wenn wir jetzt hier länger rüber, wenn die uns mal fragen würden, würden wir sagen, wir würden es auf alle Fälle machen, aber wenn dann jede Woche. Also dass alle anderen Tatorts verdrängen.
Als Show, Impro. Als Impro-Show. Wir machen einfach die Kamera an, wir machen das schon. So, Platz 2 der großen 5 vergessenen Dinge im Kühlschrank. Oh Mann.
Ich bin dran, oder? Mhm. Platz 2, ich weiß, wie dein Kopf brodelt. Wir müssen uns mal. Du kommst ja vielleicht nächste Woche bei mir vorbei, pennst bei mir, dann schreiben wir mal ein Drehbuch.
Ratzfatz. Ich habe gelesen bei Netflix, diese Netflix-Serie geguckt, The Movies That Made Us, die ganz süß ist, weil das so nostalgisch ist.
Aber die nervt durch die Aufmachung.
Ja. Ja. Aber dass Kevin allein zu Hause zum Beispiel an einem Wochenende geschrieben wurde das Drehbuch, weil der Typ irgendwie so einen Run hatte. Naja.
Und dass eigentlich John Belushi statt Bill Murray die Hauptrolle spielen sollte bei Ghostbusters, was man schon allerdings vorher wusste, der aber dann verstorben ist, John Belushi, durch eine Überdosis.
Ich habe übrigens täglich grüßt das Murmeltier oder Groundhog Day mit Bill Murray wieder geguckt. Ist ein toller Film, den man übrigens mit Kindern schauen kann. Das ist wirklich ein megamäßiger Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Was für ein toller, klassischer
Bill
Film.
Bill Murray ist einer der besten, finde ich. Ja.
So, komm, Platz 2.
Platz 2 bei mir, ganz einfach, an jeder Raste denke ich, war eine gute Idee. Den Ketchup, den nehme ich mal mit, diese kleinen Ketchup- und Senf-Tütchen. Anstatt diese einfach mal da zu lassen, weil ich habe zu Hause natürlich Senf und Ketchup, aber neben den normalen Senf und Ketchup landen auch immer wieder diese kleinen Raststätten-Tütchen irgendwo und auf einmal ziehst du 10, 15, 20, hast da überall diese Tütchen verteilt drin, weil ich so ein Sparfuchs denke, ich brauche mal irgendwann zu Hause Senf. Aber inzwischen, das kommt noch aus meiner schweren Zeit, als ich nichts hatte. Da habe ich alles mitgenommen am Essen, was ich kriegen konnte. Und ich habe immer bei mir diese kleinen Senfdinger drin, weißt du, diesen Bautzener Senf und so.
Nimmst du auch vom Hotelfrühstück so kleine Marmeladengläschen mit oder so kleine Ketchupgläschen?
Ehrlich gesagt, ja. Ich nehme mir auch gerne mal aus der Minibar die Sachen mit und bezahle sie aber nicht. Ich habe nichts getrunken, weil es ist ja nicht gelogen. Es ist ja noch geschlossen in meiner Tasche. Haben Sie was getrunken aus der Minibar? Sage ich, nein. Ich habe es nur eingesteckt in die Tasche. Aber das sage ich.
Ja. Ist auch rechtliche Grauzone, die du da betrittst. Ja, ja.
Naja, aber in den wenigsten Fällen wird, außer wenn du jetzt, glaube ich, da irgendwie anfängst, die Einrichtung des Zimmers mitzunehmen, meldet sich das Hotel nochmal danach. Also ja, ich nehme alles aus.
Das kannst du nicht machen.
wieso auch ein Promi hat mal das Recht, sich in dieser verlorenen Welt, in der, hier, und dann immer gleich geil, immer gleich, wenn man die Argumentation so, in dieser Welt, wo unsere Privatsachen auf Akku hier auf allen möglichen Clouds sind, da können wir doch auch mal was klauen aus dem, also das kleine Recht, das nehme ich mir noch raus. Also völlig bescheuerte Argumentation. Aber
bei mir auf Platz 2 der großen 5 vergessenen Sachen im Kühlschrank ist das Gewürzgurkenglas. Ja. Und an dieser Stelle bitte, es gibt nur eine Art von Gewürzgurken, die ich kaufe und seit vielen Jahren. Es sind tatsächlich die Spreewaldgurken, die und zwar mit dem roten Etikett aus dem, die Original Spreewaldgurken. Und die schmecken wirklich ich habe viele Gurken durchprobiert und die Spreewaldgürkchen sind die leckersten. Diese kühnen Dinger sind auch ganz okay, wenn es die Spreewaldgurken nicht gibt, nehme ich die mit, aber meistens gibt es im gut sortierten Supermarkt ein riesiges Regal mit Spreewaldgurken mit dem roten Etikett.
Aber was ist denn
und die schiebe ich aber immer nach hinten, und dann denke ich manchmal beim Abendbrot machen, wenn ich mir schöne Stulle mache, denke ich, oh Mensch, heute machst du dir mal eine schöne Gurken, hol die Gurken raus. Und dann weiß ich aber nicht genau, weil ich auch mit den Fingern an da reingehe. Eigentlich muss man ja die Gurken mit Gabel rausholen, auch wegen Hygiene und so. Und irgendwann, wenn ich dann in Eile bin, lasse ich die Gabel in der Schublade und gebe mit den ungewaschenen Wurstfingern ins Gurkenwasser rein. Und dann schwimmen da auch schon oben so kleine Pelzinseln drauf auf der Gurkenlake. Dann weiß ich auch immer nicht genau, ob man die noch essen kann. Und dann pritzeln die schon so ein bisschen die Gurken, weißt du, wenn die so ein bisschen so prickelig sind.
Ich weiß dann, wo man nicht mehr genau weiß, was danach passiert mit einem, ob der Magen das jetzt mitmacht oder nicht. Aber sag mal, was ist denn, du sagst, du isst nur Spreewaldgurken. Was ist denn mit schlesischen Dillhappen? Das wollte ich dich
mal. Ja, das ist okay. Kann ich auch verstehen. Also diese.
Und was ist mit Senfgurke?
Nur zu Lapskaus. Esse ich schlesische Dillhappen. Die sind aber, die gibt's nicht von, meine ich nicht von Spreewald. Oh, will ich gar nicht wissen. Vielleicht haben die es im Sortiment.
Schlesische Dillhappen sind ja wohl richtig gut. Das klingt auch schon gut, das schon zu sagen, oder? Und was ist mit
Schlesische Dillhappen?
Schlesische Dillhappen. Klingt auch wie so ein Typ. Also Typ ist eine Gruppe aus...
Der ist der Titel der ersten Tatortfolge von uns, von Jana.
Genau, weil irgendeiner von den Karussellbremsern wurde vergiftet mit schlesischen Dillhappen. Und das ist irgendwie... Und wir müssen rausfinden, wer die... Und das wollte ich dich... Zurück nochmal kurz zum Dom und diesem ganzen Ding. Warum ist die Champignon-Pfanne eigentlich so ein großes Ding? Das ist einfach nur eine große Pfanne, wo Champignons seit Monaten drin schwimmen. Warum ist die Champignon-Pfanne immer noch so ein heiß begehrter Publikumsmagnet auf so Dommärkten? Warum? Wer isst die? Weil du kannst nur ein, du hast danach, ich schwöre es dir, du musst die ganze Nacht furzen. Also wirklich, du wachst auf
in der Nacht.
Hast eine Knoblauchpfanne, wachst nach auf und denkst, Alter, was stinkt das? Hat hier der Hund ins Schlafzimmer geschissen? Dabei hast du einfach nur 2 Stunden alles im Schlaf vollgefurzt. Weißt du, was ich meine? Das macht die Champignonpfanne. Und ich habe auch einfach zu viel, ich kann mich da zu wenig entspannen, wenn er da irgendwie mit dieser Kelle da die Dinger da raushört, kann ich nicht, oh, jetzt geht's dir los gleich mit der Champignonpfanne. Ich denke dann immer, wenn ich hier, hoffentlich überlebe ich das.
Aber man läuft dran vorbei und denkt so, ich kaufe mir ein so ein Ding. Und dann isst man das, hat nach 3 Champignons aber auch dieses komische Wabbeln, dieses Gefühl ist ja auch nicht schön von Champignons, die so ganz zu essen. Das ist ja nicht so, muss man mögen, ist ein spezielles Gefühl. Ja. Und dann ist einem so ein bisschen schlecht, weil die auch komplett in dieser Aioli-Soße ertränkt sind. Ich muss leider noch eine Schaustellergeschichte in den Raum werfen. Ja. Und ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, dass der größte Jahrmarkt Europas befindet sich nicht in Deutschland, sondern befindet sich in London. Der ist einmal im Jahr, ist der in London im das Winterfest heißt das da, glaube ich. Seit vielen Jahren ein riesiger Jahrmarkt im Hyde Park. Und dieser Jahrmarkt besteht aber fast ausschließlich aus deutschen Schaustellern. Das ist ein riesengroßes Schaustellerfest.
In London ist der?
In London im Hyde Park. Und ich glaube, dass die Schausteller, wenn in Deutschland die Jahrmarktsaison vorbei ist, wenn die letzten Herbstmärkte vorbei sind, dass die dann alle ihre Sachen, ihre Karussells auf die Fähre packen und überwintern in London. Und hat mir das eine Freundin erzählt, dass sie das irgendwie vorletztes Jahr mitbekommen hat, dass sie da war auf so einem Jahrmarkt und dass jede Bude, das standen nur Deutsche. Und dass sie als Deutsche sich dann irgendwann den Spaß erlaubt hat, also nur Engländer in London, also dieser großen, der englischen oder der britischen Hauptstadt, riesengroße Stadt, riesengroßer Park, riesengroßer Jahrmarkt, größer als das Oktoberfest. Und alles da drin Deutsch. Und hat sie als Deutsche sich vor 2 Jahren den Spaß gemacht und hat dann mal, wenn sie gemerkt hat, es ist ein deutscher Schausteller, hat auf Deutsch eine Wurst bestellt. Hat sie alles umsonst bekommen, weil die so happy waren, dass da einer aus Deutschland mal ist. Und dann hat man direkt gebondet und die konnte auch umsonst mit Karussells fahren.
Aber normalerweise finden die Deutschen immer scheiße, andere Deutsche im Ausland zu treffen.
Nee, aber ich habe das Gefühl, dass die deutschen Schausteller da in London so ein riesen Ding am Laufen haben. Der große Cashwinder für deutsche Schausteller mit unglaublichen Preisen und muss wahrscheinlich auch mega teuer sein natürlich. Und die auch ganzen Sachen darüber zu fahren auf der Fähre. Und da ist alles, alles, was auf deutschen Jahrmärkten, was man kennt, diese Achterbahn mit diesen komischen Olympia-Loopings, weißt du, mit diesen fünf Loopings, wo die aussehen wie Olympia-Ringe, Robran, kennst du, diese ganzen Sachen, ja, gibt's ja, alle okay. in England. Die sind alle, fahren nach England im Winter. Wie die Gänse, die überwintern, was Konrad Lorenz rausgefunden hat, der alte Ficker. Und ich habe rausgefunden, durch meine jahrelange Beobachtung der Schaustellerschwärme, habe ich herausgefunden, dass die zum Überwintern nach England fahren. Glaube ich, meine ich, dass die da ein riesiges Winterlager aufziehen und da richtig absahen. Britische Pfund, die machen die richtig nackig.
Weißt du, wo das gerade erzählst, weißt du, wo ich gerne mal mit dir hinfahren möchte? Ha? Nach Hohenwutzen auf dem Polenmarkt. Warst du da schon mal? Nee. Also, das heißt auch offiziell, das ist nicht in dem, das wird Polenmarkt genannt, das ist kurz hinter der deutschen Grenze, also in Polen, in Hohenwutzen, da ist der größte, also der so bekannteste, kannst du auch mal googeln oder so, der bekannteste Polenmarkt, wo man auch absonderliche und sehr merkwürdige Sachen kriegt, aber auch ganz tolle Sachen. Das wäre mal ein Traum von mir, weil du ja auch polnische Vorfahren hast und das auch ein bisschen, glaube ich, so doch noch im Blut hast und weil ich glaube ich auch du ein guter Händlertyp bist und weil ich gerne mal mit dir, ernsthaft jetzt, ohne Witz, ich würde gerne mal mit dir nach Polen fahren.
Du, mit dem Schwert nach Polen. Kommt auf die Fidi und Bumsi Playlist. Sag mir warum, René, mit dem Schwert nach Polen. Von den Ärzten. Ja, können wir gerne mal machen. Ich muss mal gucken, ob es zeitlich jetzt irgendwie hinhaut. Ich habe jetzt heute durch diesen Terminkollision, diesen mega peinlichen Terminfuck ab. Muss mal gucken, ob wir es noch schaffen, zeitlich jetzt in diesem Jahr noch, ob wir es auf nächstes Jahr.
Sonst machen wir das nächstes Jahr.
Auf Wiedervorlage. Komm, der große Platz 1 der großen Firmen.
Der große Platz 1 ist bei mir. Ich bin großer Käsefreund. Und es gibt immer ein ganz kleines Stück, auf dem Brie, ein schön cremiger Brie, der in dieser Klarsichtfolie ist. Ja, wird immer kleiner. Und dann irgendwann denkst du, nee, das kleine Stück bewahrst du dir noch auf. Und das wickelst du dann ein. Und das Ganze, die Klarsicht, mit dem du es einwickelst, ist auch noch voll von diesem Brie, von diesem Käse. Und es ist ein ganz kleines Ministück. Es ist kleiner als ein Stück Hefe. Es ist nur so, und du schiebst das dann, weil ich esse wahnsinnig gerne Käse. Ich esse auch nicht mehr so wie schon immer. Und irgendwann, wenn du dann so reingreifst, da klebt da was an der Rückseite von der Hand, weil du willst ja irgendwie so eine von den Marmeladen. Und dann denkst du, was ist das denn? Und es ist nur noch so wässriger, weißiger, milchiger, kleines Ding. Und das ist das kleine Stück Brie, was du vor anderthalb Jahren bei Lindner, Butterlindner oder bei irgendeinem anderen guten, bei Edeka oder bei irgendeinem anderen Supermarkt, ja, hier gekauft hast. Das klebt dann noch völlig vergammelt, so matschig. Und das ist das meiste, was ich irgendwo habe, was richtig eklig ist. Weil seit anderthalb Jahren so ein Ministück, da hättest du noch nicht mal eine ganze Scheibe Brot mit mir schmieren können. Das ist bei mir auf alle Fälle das vergessenste Stück, was ich irgendwo. Und es taucht auch manchmal nicht auf, als wenn es auch mal aus dem Kühlschrank schon rausgenommen wurde und dann aber wieder reingetan wurde. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber irgendwann finde ich immer so ein ganz kleines Stück Brie. Das ist meine Nummer eins.
Meine Nummer eins ist ein ganz absoluter Klassiker. Normalen Joghurt kaufe ich immer in Gläsern, auch schon seit vielen Jahren.
Oh, das hasse
vor
ich, ja.
Schon vor Greta! Ich habe meinen Joghurt schon vor Greta in Gläsern.
Aber echt, ey.
Aber ab und zu stehe ich vor dem Joghurtregal und denke mir, da gibt's ja wieder Innovationen auf dem Joghurtsektor. Ist ja unglaublich, was da für Knuspergeschichten irgendwie jetzt zusammengemixt werden. Und jetzt gibt's irgendwie Cranberry, Bittermarmelade, Orangenmarmelade mit Schoko-Knusperflakes. Und dann habe ich mal so einen schwachen Moment.
Yeah.
Und dann nehme ich mir so einen von den verrückten Joghurts mit, wo man so Ecken abknicken kann. Und dann schiebe ich den rein und denke mir, für ein feierliches, nach so einem schönen Mittagessen, mache ich mir so einen Knickjoghurt, wo man irgendwie wo die Kirschen so rauspurzeln in den Joghurt. Und dann genieße ich mal richtig wie früher, als Mutti von Aldi die Knickjoghurts von Müller mitgebracht, als die neu waren.
Als die neu waren, als das echt der heiße Scheiß Schwede, war.
Wir haben nichts anderes gegessen als diese verfickten Knickjoghurts. So, und ab und zu habe ich nochmal so ein extra, es gibt ja auf dem Joghurtsektor ab und zu extravagante Dinge und dann kaufe ich mir so einen, dann tue ich den rein, esse aber normalerweise nur Joghurt aus dem Glas und dann irgendwann nach Monaten entdecke ich da hinten irgendwie diesen Fruppis oder keine Ahnung oder irgendwie Paula, die den Fleckjoghurt, weil ich habe mir echt mal ohne Witz so ein Viererpaket, ohne dass ich wusste, also ohne Kinder jetzt im Background, nur für meine private Single-Piloten-Bumsbude quasi, habe ich mir Viererpack Paula Fleckjoghurt gekauft, Pudding gekauft, weil ich mal wissen wollte, wie der schmeckt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Einfach, dann habe ich aber nicht gegessen, weil ich hatte dann diesen Moment vorm Regal und habe mich blenden lassen, wie als Kind von diesen extravaganten Joghurts und habe den dann einfach in den Kühlschrank gestellt und der ist ja dann einfach vergammelt und zwar auch echt Monate drüber. Und die sind so klein, dass die verdeckt werden in meiner Joghurtsektion von den Gläsern und hinter den Gläsern.
Hinter den Gläsern.
Es ist immer ein Joghurtbecher. Der lange schon da steht. Um es mal schlecht mit Udo Lindenberg zu sagen. Und das ist mein Platz 1, der vergessene Joghurtbecher im Kühlschrank. Ja. Das waren sie.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja. Ja. Das waren sie mal. Das waren die großen fünf heute. Ich finde, können bestimmt viele haben das gefühlt auch. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist heute mal der richtige Tag. Es ist ein Sonntag und ihr könnt mal euren Kühlschrank mal ausräumen und mal ein bisschen neue Ordnung reinbringen. Generell, ich finde das gar nicht schlecht, gerade ein bisschen Ordnung. Also ich persönlich, vielleicht kann ich euch damit beflügeln.
Bringt mal Ordnung in die Cloud.
Ordnung in die Cloud wäre auch ein guter Titel für die Sendung, aber wir bleiben dabei. Ein Fetisch kommt selten allein. Ein Fehlschlag kommt selten allein. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben
jetzt. Es gibt noch eine letzte Sache. Ah nee, erzähle ich nächste Woche. Komm, erzähle ich nächste Woche. Am Mittwoch. Erzähle ich jetzt nicht. Wir sind ja mittwochs jetzt auch. Ey, hast du diese Plakate gesehen, Alter?
Das wollte ich genau auch nochmal sagen. Da hat Spotify.
Es tut mir mega leid. Ich wusste es nicht.
Das ist wirklich der Wahnsinn.
Wusstest du das?
Nee, ich hab's nicht gewusst. Ich habe diese Fotos zugeschickt bekommen und dachte auch, alter Schwede. Und dass Spotify da uns nach all den Jahren zwei alte Show-Dinos wie uns immer noch supportet, das ist wahrscheinlich an der Naivität dieser
Jungen. Was heißt, das ist nicht Support, das ist letztlich der Sargnagel. Diese Plakaten sind wie, aber ist nicht jede Sendung aufs Neue der Sargnagel für uns
seit Jahren? Ja, das ist seit Jahren so. Alle paar Jahre auch vielen, ey Leute, auch nochmal, wenn junge Leute, die dazukommen, ihr seid Anfang 20, ihr habt eine starke Meinung, ihr wollt auch mal was sagen. Wenn euch diese Meinung von Sachen, die wir hier sagen, nicht immer so, nicht zusagt, dann müsst ihr nicht lange Monologe schreiben, dass ihr eine ganz andere Meinung habt, weil wir haben ja nur unterschiedliche Meinungen. Das Tolle ist ja, dass wir uns trotzdem verstehen und darüber reden und es nicht wichtig ist, dem einen zu sagen, ich bin immer so und ich bin so. Macht euren Podcast alle, quatscht, hört zu, wenn ihr eine konstruktive Kritik habt, ne, freue ich mich über alles Mögliche. Aber es geht nicht darum, dass jemand alles was anderes sieht und so. Spart eure Kraft, sucht euch gute Freunde, packt weniger Sachen in die Cloud und danke fürs Zuhören.
Macht's gut, Leute, bis nächste Woche Mittwoch bei Auf die Hand der neuen Zwischenfolge der Sidebitch von Fest und Flauschig.
Da habe ich ein paar heiße kleine Sachen noch, die ich doch mit dir machen will. Es wird auch übrigens mal wieder Zeit, Jan, es ist ein neues Jahr, dass wir beide mal wieder einen, so einen kleinen Partnerschaftstest machen. Und Susanne Wündisch wird sich bestimmt bereit erklären, unsere Beziehung auch dieses Jahr auf Herz und Nieren zu prüfen.
Selbstverständlich.
Sehr schön. Dankeschön, Susanne. Ohne dich wären wir gar nichts.
Nee, wirklich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Janni, was machst du jetzt noch?
Ich habe jetzt gedacht, ich mach den Klebestreifen von der Kamera weg und masturbiere. aber vielleicht gehe ich auch.
Und so sollten wir das jetzt alle machen.
Ja. Tschüss, gut. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Scheiß Sendung heute wieder. Sind wir noch drauf? Ich habe die ganze Zeit keine Hose angehabt.
Ey, Susanne.
Mach mal aus, ganz kurz, ist noch.
Kannst du vorher nächstes Mal mit Jan reden darüber, dass das alles irgendwie auch.